herzlich willkommen zum Excel-Tagebuch. Dieses Mal mit der Indie-Sommerpause. Oder wie ich es auch immer genannt habe. Die Indie-Sommerpause ist ja. Wir haben ja eigentlich keine Sommerpause, weil als Indie-Dev muss man ja immer arbeiten.
Das stimmt.
Ja. Und oder wir lassen arbeiten. Bevor wir in die Themen einsteigen, lass uns doch mal gleich über Urlaub reden. Du bist jetzt noch im Urlaub oder warst du schon im Urlaub?
Ich war schon im Urlaub. Ich war im Mai eigentlich im Urlaub. Aber ich gehe nochmal in so eine Art Urlaub. Es ist nicht wirklich Urlaub. Ich gehe auf die Japan-Tournee mit dem Chor, deutsch-japanischen Chor, in weniger als 3 Wochen.
Stimmt.
Aber das wird auch wie Urlaub. Ich habe
schon drüber geredet letztes Mal. Ja. Ich bin jetzt nämlich auch bald im Urlaub. Und zwar hast du es mitbekommen, in Spanien ist bald Sonnenfinsternis.
Oh.
Und zwar eine totale Sonnenfinsternis.
Boah.
Am 12. August, das ist nächste Woche, am Mittwoch, glaube ich. Und die Sonnenfinsternis ist am 20.30 Uhr abends. Und wir fahren in die spanischen Berge, so ein bisschen nördlich von León. Mhm. Ich war da letztes Jahr schon auf dem Rückweg von NS Spain. Die Gegend, also ist sehr schön. Und ja, wir haben uns dann ein kleines Hotel gebucht, bleiben da ein paar Tage und gucken uns für dann 2 Minuten die Sonnenfinsternis an.
Ja, aber das klingt nach einer guten Begründung, mal ein bisschen zu verreisen, finde ich.
Genau. Ich hatte das schon irgendwie letztes Jahr mitbekommen, dass da Sonnenfinsternis ist und hatte einfach mal so ins Blinde hinein gebucht Stornierungsmöglichkeiten. Und ja, jetzt ist der Tag gekommen und habe ich gedacht, okay, jetzt machen wir es doch. Weil auch alle Hotels und Mietwagen ist alles teuer jetzt. Und ich habe noch, sag ich mal, den guten Preis bekommen. Aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber ich werde es mit dem Arbeiten wahrscheinlich nicht sein lassen können und werde im Hintergrund irgendwo im Hotel meinen Laptop bunkern und Claude über Remote Control immer wieder ein paar Befehle geben.
Open Claude nutzt du nicht mehr? Hattest du doch mal über Chat.
Doch, auch. Aber ich habe halt, ne, ich meine, Opus und Fable, Opus 5 und Fable, die sind jetzt so gut, da kann mein, ich will hier nicht per Tokens bezahlen und dann mache ich es lieber so, bevor ich, was habe ich gerade, ich habe immer noch meinen Olama, was auch immer, 3.5 es war auch immer, das ist schon gut, aber also der Output von Fable ist halt schon einfach krass. Also
du hast ein lokales Modell auf deinem OpenClaw immer laufen gehabt.
Nee, das ist halt so ein von Olama, so ein 20 € Subscription.
Ah, okay.
Da kriegt man ganz viel halt von so einem China-Modell.
Ja, verstehe.
Aber die sind auch schon relativ stark, was Orchestrierung und Research und kleinere Coding-Tasks und so weiter, da können die schon mithalten.
Okay. Ja, auf OpenClaw genau, kommen wir vielleicht wieder zurück, dann können wir das Thema nochmal diskutieren.
Wie, hast du auch einen jetzt gebaut, oder was?
Ja, ich greife schon mal vor. Also die Antwort ist ja, aber die Details können wir, glaube ich, dann noch diskutieren. Oder willst du direkt einsteigen?
Okay. So viel zum Urlaub. Und jetzt wollte ich noch mal zurückgreifen zur letzten Folge. Da haben wir mal so ein bisschen über den DMA geredet. Und da ist mir jetzt auch letztens noch mal jetzt über die Woche oder die letzten 2 Wochen gekommen, warum Konkurrenz gut ist, weil ich habe jetzt hier in Portugal Gigabit Internet und zwar Glasfaser Fiber to the Home. Also ich habe Glasfaser bis oben zu mir und das war hier bis vor ein paar Jahren auch noch in Portugal ein ziemlicher Murks mit, es gibt 3 größere Netzbetreiber, einmal Meo, einmal Nosh und einmal Vodafone. Und die haben halt hier so Preisabsprache so ein bisschen gehabt und eigentlich Fiber-Internet ohne irgendwas, weil ich will kein Telefon, ich will kein TV und sonst irgendwas. Ich will einfach nur mein Fiber und eine Box und gut ist. Und das haben die immer so für 40 € rausgehauen. Und 40 € im Jahr sind halt, ne, das sind 480 € im kompletten Jahr. Das ist schon viel Geld. Und dann irgendwann kam eine rumänische Company hier nach Portugal, nennt sich Digi. Und die haben einfach mal gesagt, doch, wir bieten das jetzt auch an, aber für 15 €. So. Und seitdem, kaum zu glauben, was machen die anderen 3 Großen? Die ziehen natürlich mit.
Müssen sie ja.
Die wollen einem natürlich immer noch ihren anderen Kram verkaufen und es ist gar nicht so einfach irgendwie Ja, das denen beizubringen, ich will keinen TV haben. Oder ich, warum, wie, du willst keinen TV? Ja, will ich nicht. Brauche ich nicht. Ich zahle nicht für TV-Box und schaue mir dann trotzdem noch Werbung an.
Ja, verstehe ich.
Aber ja, es ist Gigabit-Internet ist geil. Es ist sackenschnell.
Hast du auch Upload?
Meine
Upload ist auch
Latenz,
sehr hoch dann.
halbes Gigabit.
Ah, ja, super.
Also,
Traum.
aber ich sehe es, also, was auch dabei war, ich wollte eigentlich meinen alten Amplify-Router nehmen, aber der hat nur Wi-Fi 5. Und Wi-Fi 5 unterstützt kein Gigabit über Wi-Fi. Also musste ich auf diese Box von dem Netzbetreiber zurückgreifen. Die hat Wi-Fi 6. Und da kriege ich dann halt, auch wenn ich wirklich mit dem Phone vorm Router stehe, so 900 Mbit. Also, aber ich merke es auch. Also, wenn du weiter weg sitzt, es reicht schon ein paar Meter, dann fällt es schon stark ab. Aber du hast halt immer noch ein halbes Gigabit.
Ja,
Also.
ich meine, also ich glaube, der Upload macht auch einen Riesenunterschied. Ich meine, der Download, wenn du 100
Ja.
Mbit oder über 100
Ja.
Mbit bist, macht das bei den meisten Sachen
Ja.
eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Aber meistens bist
Ja.
du ja im Upload immer noch bei 10, 20 Mbit beschränkt. Und dann,
Ja.
also wenn das WLAN wird ja trotzdem 100 schaffen im Upload. Und dann, wenn du mal, keine Ahnung,
Ja.
die Podcast-Audio-Dateien hochladen willst, wahrscheinlich hast du zum Beispiel gerade, während wir aufnehmen, überhaupt keine Queue, weil die einfach locker hochgeladen werden, die Dateien.
Ja,
Während bei
wahrscheinlich.
mir wahrscheinlich,
So,
also ich habe auch.
ja, zero cute.
Ja, sagt schon alles.
Ja, aber auf jeden Fall bin da sehr glücklich mit Gigabit und Wi-Fi 6. Ich merke es auch wirklich, also Computer oder Internet fühlt sich einfach snappy an auf einmal so. Also ich mache Webseiten auf, das ist teilweise instant. Also ich, bam, Star. Und
Krass.
denke mir so, wow, krass.
Das ist schon
Und
krass.
es ist, weil ich jetzt auch vorher lange auf noch meinem Mobile-Internet war über 5G, was ja auch schon schnell ist. Aber
Ja.
nee, es ist
Aber der Ping ist dann nicht so
nochmal.
gut dann, ne? Bei 5G, da braucht er erstmal, bis er connected hat.
Ja, aber es ist, ich muss mal leider jetzt gerade, meine Klimaanlage ist so kalt. Es tut mir leid an alle, die schwitzend in Deutschland
Ja, du
sitzen.
meinst mich?
Ich muss die
Ich habe hier 2 Stunden
machen.
vorher extra mein Zimmer zugemacht und komplett mit so einer mobilen Klimaanlage gekühlt, damit ich es jetzt halbwegs aushalten kann. Es ist aber jetzt
Ja,
schon nach ein paar
ja.
Minuten warm geworden.
Ja. Ja, also das schneiden wir jetzt nicht raus, aber ich musste nur mal kurz, ich fange hier schon das Frieren an. Ja, aber soweit jetzt auch nochmal Wi-Fi 6 und Gigabit-Internet und im Konkurrenzmarkt zeigt mir halt auch immer, weil wir jetzt nochmal letztes Mal über den DMA geredet haben und einfach, dass da Konkurrenz unterbunden wird. Ich sehe es einfach, Konkurrenz ist gut für den Kunden und das ist auch nochmal ein Riesenargument für jeden, der irgendwie da irgendwie zwiegespalten ist. Im Endeffekt ist die Konkurrenz auszuboten, ist nur positiv für Apple oder Google oder für irgendjeden, der irgendwie nach Monopol anstrebt.
Ja, anstrebt, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall den Erfolg und dann wollen sie natürlich weiter erfolgreich bleiben.
Es
Und
ist, glaube ich,
es.
einfach ein Problem vom Kapitalismus an sich. Das ist einfach
Ja.
so, wenn die Dinger groß werden, dann streben sie nach mehr
Nicht nur
und Konkurrenz
Kapitalismus, ich meine,
ausstechen.
alle, die viel Macht haben, wollen ihr Macht. Also niemand will was verlieren. Das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt. Und das ist halt irgendwie so ein menschliches und systematisches Problem.
Und auch nochmal, weil Janne, glaube ich, letztes Mal gesagt hatte, ja, hier, ich will ja nicht, dass mein die Privatsphäre mit Siri und dass dann OpenAI und Claude und sonst irgendwie Zugriff aufs System haben. Ja, aber dann finde ich also mit der Argumentation müsste ich aber sagen, ja, dann nehmt jetzt bitte aber auch OpenAI sofort den Health Data Access weg. Weil
Ich glaube, das
in ChatGPT-App kannst du Health Data reinpumpen, lassen die let's go.
Argument hast du letztes Mal auch schon gebracht. Also weiß nicht, ob wir es nochmal vertiefen müssen.
Ja. Nee, da wollen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber es war jetzt nochmal so eine kleine Anekdote mit Internet und
Ja, Konkurrenz
15
belebt.
Euro ist halt schon geil
Ja.
in statt 40.
Konkurrenz belebt auf jeden Fall immer das Geschäft. Und in Deutschland haben wir ja immer schon, auch im europäischen Vergleich, teures Internet gehabt. Auch mobiles Internet ist hier teurer als im Schnitt als anderswo in Europa. Deswegen, ja, freue mich für dich. Coole Sache.
Ja, und ich sehe es ja auch, gerade mit meinen Apps, also jetzt im NFC-Bereich. Dass die Konkurrenz, dass da halt auch andere Player kommen und sag ich mir mal, das Geschäft vermiesen wollen. Aber es hilft dazu, dass ich innovativ bin und weiterdenke und mehr mache und einfach ahead zu bleiben, also um nicht zurückzufallen, weil ja, schnell was kopieren kann jeder, aber das ist ja auch jetzt, glaube ich, das was AI-Coding ausmacht, ist, ja, wir können jetzt alle schnell was bauen, aber die Maintenance ist halt das, wo man dranbleiben muss und das halt auch dem Kunden zeigt, ja, da ist wirklich jemand dahinter, der macht das weiter. Und wenn ich dafür zahle, dann kommt da auch in Zukunft mehr und es wird nicht einfach schnell mal was rausgehauen und fire and forget und nur irgendwie einen schnellen Euro zu machen.
Ich glaube, es wird in Zukunft auf jeden Fall mehr Auswahl geben bei allem, weil du einfach, egal wer irgendwas anbietet, jemand anderes wird es viel schneller versuchen zu kopieren und nachzubauen. Und entsprechend werden wahrscheinlich auch so Vergleichsdienste und auch einfach Leute, denen du vertrauen kannst, die irgendwas schon länger getestet haben und Verwendung haben. Also Empfehlungen und so werden, glaube ich, in Zukunft noch viel wichtiger werden, als sie heute schon sind.
Gut. Ich war ja auch noch, weil ich war ja jetzt auf einem Apple-Workshop in London mal wieder.
Wie war das denn?
Eigentlich ziemlich geil. Also ich war das letzte Mal in London 10 Jahre zurück. London immer noch
damals
sehr schön.
Damals noch EU, Stadt. Ne?
Ja, damals noch EU. Jetzt auch, also jetzt musst du so ein kleines S da ausfüllen, also wie halt, ne, ich weiß nicht, wie es heißt, UK irgendwas. Kostet auch 20 Euro und du scannst einmal deinen Passport in der App und machst einen Face-Scan und dann darfst du rein. Also war jetzt alles relativ easy. Aber ja, dann war ich in London und London immer noch wirklich schön und was ich auch richtig geil fand, die Fahrradinfrastruktur hat sich da weiter ausgebaut. Kannst du ein Fahrrad, ein E-Bike für den ganzen Tag für einen Zehner leihen? Und ich bin den ganzen Tag eigentlich rumgeradelt, also ich war irgendwie vier, fünf Tage da und habe einen Tag Workshop gehabt. Und das ist in der Battersea Station. Ich weiß nicht, warst du schon mal in London?
Ich war schon ein paar Mal in London, ja. Aber
die Battersea Station kennst du?
War ich wahrscheinlich, aber kenne ich vom Namen jetzt nicht. Das ist ein
altes Kraftwerk. Und das hat Apple gekauft und hat da ein Office drin.
Okay.
Also es ist so ein großer Block mit 4 Schornsteinen. Und drumherum, also wirklich stark gentrifizierte Gegend mit Shoppingcenter drin. Und also ich weiß nicht, ob Apple das ganze Gebäude gehört, aber ich glaube, sie ist gehört denen und auch die Shopping Mall drunter ist halt vermietet und sonst irgendwas.
Okay, ja.
Aber richtig geiles Office. Richtig, richtig geiles Office. Und ja, da waren wir so, keine Ahnung, die haben, glaube ich, 3, 4 Workshops gemacht. Ich hatte für 2 Tage bekommen. Ich habe einen abgesagt, weil ich will auch niemandem Platz wegnehmen. Habe dann einen Tag gehabt. Und im Prinzip war das Thema halt, ja, WWDC, was sind wir jetzt, 26, ja, also iOS 27 und so weiter. Und im Prinzip war es diesmal kein geführter Workshop, es hieß zwar Workshop, aber es war einfach, ja, wir machen hier kurze Intro und jetzt bastelt halt einfach und wir sind herum, beantworten euch Fragen, verschiedene Design Evangelists und App Store Leute und hier und in allen möglichen Kram, die halt gesagt haben, also mit denen konntest du dann halt darüber sprechen, woran du arbeitest, was du machen willst, ein paar Tipps und Tricks, hier mal Handy in die Hand drücken und so weiter.
Hat das jetzt eigentlich was gekostet? Also der Eintritt selber?
Ja, der. Nö.
Okay, cool. Also das geht über die. Ist
grad, die geben dir halt,
es geht über die Developer Membership einfach, dass man da so ein Workshop
bucht. Genau. Das gibt's auf Meet with Apple oder so heißt es auf. Und da kann man sich mal reingucken, klicken.
Also
da gibt es überall in ganz Europa mal wieder welche und
klingt richtig cool. Also ist ja, lohnt sich ja extrem, vor allem wenn man entweder neu ist und gerade was baut und einfach ein bisschen sozusagen professionelle Hilfe von richtig Apple Internals bekommen möchte. Oder wenn man halt auch schon länger dabei ist und einfach mal neue Technologie benutzt und da genauer wissen will, so, hey, wie verwende ich das und oder ein Problem hat. Man ist ja früher bei Problemen während der WWDC zu denen Labs gegangen, die, glaube ich, dieses Jahr gar nicht so stattgefunden haben in dieser Form. Es gab ja nur noch diese Videos, wo du so Fragen stellen konntest. Also die One-on-One Labs gab es ja dieses Jahr gar nicht. Aber das scheint so mehr oder weniger die Alternative zu sein. Es gibt jetzt einfach sozusagen Workshops und da sind dann einfach verschiedene Leute und du kannst einfach Fragen stellen.
Genau. Und ich Ich gehe da halt auch gerne hin, jetzt nicht nur wegen dem Workshop an sich. Also ich habe da halt auch meinen eigenen Kram gemacht, aber für mich ist es halt dann mit anderen Leuten reden und anderen Indie-Devs. Da war auch ein anderer Indie-Dev, der hat irgend so eine Buch, weiß ich gar nicht was, Read Later oder sonst irgendwas, Buch-App gebaut und das einfach mal schon auch einmal andere Indie-Devs kennenzulernen. Und ich meine, wir haben ja keine Kollegen sozusagen, die mit uns im Büro sitzen. Und ich habe das jetzt halt auch schon über Konferenzen und solche Workshops neue Kontakte geknüpft. Und man bleibt in Kontakt und spricht mal wieder miteinander und schreibt sich eine Nachricht. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Was noch interessant war in London, ich bin mit dem Flugzeug in London aufgesetzt, habe das Handynetz angemacht und auf einmal kommt auf meinem iOS 27 Device, hey, lade doch die Siri-App runter. Habe ich dann auch gemacht.
Ah ja, in England.
Und Siri ging auf einmal da.
Ja, ich sage ja nicht mehr. Leider. Nicht in der EU.
Ja, leider habe ich aber nicht so gute Erfahrungen gemacht. Dann habe ich nämlich irgendwo, da kamen die alten Siri-Spirenzien raus mit, ich war an irgendeinem Schaufenster, wollte wissen, oh, wie viel sind denn, was war das, Square Foot in Square Meters? Mhm. Weil ich irgendwie die Quadratmeterzahl von einem Apartment gesehen wollte und wollte mir das umrechnen. Ja, da hat Siri leider aufgegeben und hat gesagt, das kann ich dir leider nicht beantworten. Und dann ich mir auch, okay.
Aber hattest du die neue Siri mit der Siri AI-App und so weiter?
Ja. Okay. Also das hat on the fly geswitcht. Und ich habe auch weiterhin die Siri-App auf dem Telefon, okay. Weil wenn ich, als ich zurückkam, war es, Siri-App ist drauf, aber jetzt geht's nicht
mehr. Also das war nicht die UI mit dem Außen vom letzten Jahr, sondern die UI,
wo... Nee, okay. So richtig, ja. der Ball. Und aber krass. Jetzt ist wieder der leuchtende Rahmen.
Krass, dass Siri diese Umrechnung Rainbow nicht geschafft hat. Frame. Das ist ja eine relativ simple Aufgabe eigentlich.
Ja. Und ich habe es auch nur so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen rumgespielt, so, ja, weiß ich nicht, wie komme ich zu meinem Hotel? Und dann hat er halt geguckt, okay, Hotel hat er gefunden, sonst irgendwas. Ja, und dann zeigt er mir halt Apple Maps an und zeigt mir irgendeine ganz komische Route an. Und denke mir so, ja, okay, jetzt muss ich ja halt doch wieder auf Google Maps gehen. und so richtig viel austesten konnte ich es noch nicht, weil ich weiß, wir sind halt verwöhnt mit Claude.
Ja, also ich habe Siri AI auch schon testen können, also von Deutschland aus. Es gibt da Methoden. Also
ist ja, so am Mac geht es ja.
Nicht nur am Mac, am iPhone auch. Also du brauchst nur ein, also du kannst im App Store ja einen unterschiedlichen Account hinterlegen, als du auf dem iPhone in iCloud quasi eingeloggt bist. Und es kommt wohl auf den App Store Account an und wenn der nicht in der EU ist, und ich habe tatsächlich einen türkischen Account, das ist nicht in der EU, und dann stellst du noch dein Handy auf Englisch und so, und dann hatte ich tatsächlich Siri AI auch bekommen. Also ich kann ein bisschen
rumgehen. Das hatte ich auch schon gehört.
Und das ist, aber manche sagen, dass es daran liegen könnte, dass jetzt noch Beta-Phase ist. Also ob das nach der Beta-Phase so noch geht, ist eine andere Frage.
Ja. Zum Workshop noch.
Ja.
Da sind auch welche wieder jetzt in Paris. Und da werde ich vielleicht auch sein. Ich habe aber noch keine Zusage bekommen. Die kriegt man denn jetzt erst in Kürze.
Okay, wann ist das? In Paris?
In 2 Wochen.
Ah, okay, so kurzfristig kriegt man die Zusage erst. Das ist ja krass.
Nee, man kriegt die echt eine Woche vorher. Boah. Also das ist so ein bisschen...
Kannst ja gar keinen Flug buchen.
Man muss flexibel sein.
Ja, heftig.
Aber ja, ich habe mich jetzt auch halt auch zu denen an... Ich war auch in Polen angemeldet jetzt. Und dann habe ich auch eine Zusage bekommen. Und dann habe ich geguckt, wie kommt man von Portugal nach Gdansk? Weil ich würde auch mal gerne nach Gdansk, weil mein einer Großvater kommt daher, Königsberg.
Ah, okay.
Heute Polen, Gdansk. Und wollte mir die Stadt auch mal angucken. Und dann hätte das gut zusammengepasst, aber leider gibt's halt keinen Direktflug dahin und ich will halt auch nicht irgendwie 12 Stunden unterwegs sein. irgendwie über Amsterdam oder Paris und dann umsteigen und nee. Das war mir dann alles zu viel.
Fair enough. London und Paris definitiv einfacher.
Genau. Genau, und dann jetzt Paris-Workshop. Ja, da gucke ich mir dann halt auch nochmal Paris an, weil Paris habe ich auch vor X, eigentlich weiß gar nicht, da war ich 20 Jahre schon her. Bin ich eigentlich nur mit dem Bus durchgefahren und habe mal kurz den Eiffelturm aus dem Fenster gesehen. Oh. Das war mein Paris.
Nee, dann.
Da war ich auf einer Sprachreise. Das ist übrigens ein guter Bogenschuss. Da war ich auf einer Sprachreise in Nordfrankreich, in der Bretagne. Und da war auch die Solar Eclipse, also die Sonnenfinsternis.
Krass.
Die damals, was war das, 2001 oder so. Aber ja, da sind wir durch Paris mit dem Bus gefahren, sind einmal kurz am Arc de Triomphe ausgestiegen, hatten eine halbe Stunde Zeit und sind mit dem Bus weitergefahren.
Siehst du, ich war in Paris zweimal schon und ich war überall in Paris, außer am Arc de Triomphe. Also da warst du genau da, wo ich nicht war. Ja, ich empfehle dir auf jeden Fall zu Montmartre zu gehen. Also Eiffelturm ist klar, da wirst du wahrscheinlich eh so hingehen. Also wirklich hingehen lohnt sich meiner Meinung nach gar nicht unbedingt, aber irgendwie muss man es dann doch gemacht haben, um zu wissen, dass man es nicht mehr machen muss.
Ja.
Aber Montmartre
also ist ein interessanter
Stadtteil.
Ich guck mal, weil ich da es gibt 5 Termine jetzt. Ich habe mich zu 4 angemeldet, weil den einen Montag kann ich nicht. Und auch Federico, Jan kennt ihn und ich kenne ihn. Haben wir auch, glaube ich, letztes Mal noch drüber geredet. Den kenne ich auch schon von anderen Workshops und Konferenzen. Der kommt vielleicht auch, weil der bei einer neuen Firma ist, irgendwo in einer französischen Firma. Die hat ein Office in Paris und dann würde sich das irgendwie gut zusammenfügen für ihn. Und ja, ich muss mal da auch mal meine Kontakte vielleicht noch spielen lassen. Ich kenne ja jetzt auch schon so ein paar Leute von den Apple-Leuten und habe Nummern ausgetauscht und kann man vielleicht eine Nachricht schicken, so, ey, kannst du für mich mit Federico vielleicht zusammen an einem Tag packen?
Ja, kannst du auf jeden Fall versuchen.
Aber, genau. Wie gesagt, diese Apple-Workshops, das finde ich cool, dass sie das machen. Das ist so ein bisschen WWDC-Ersatz und man muss nicht so weit. Und man hat so irgendwie so seine Peer-Group, auch wenn es kleiner ist und ein bisschen lauschiger, aber es hat auch so seinen eigenen Charme. Man kommt da ins Office rein, man kriegt was Nettes zu essen, man kann nett plaudern mit denen, man kriegt einen Pin, hier so ein Developer Center Pin. Da habe ich jetzt auch schon ein paar gesammelt.
Ja, coole Sache. Also ich habe ja die Vision Pro Labs damals mitgemacht gehabt, als die Vision Pro in Deutschland noch nicht da war.
In München war das.
Genau, in München. Da war ich auch zweimal, weil da so wenig Interesse war, dass quasi beim zweiten Mal die Leute, die beim ersten Mal schon da waren, nochmal aktiv angeschrieben wurden, hey, wollt ihr nicht nochmal kommen? Und es hört sich, also was du beschreibst, hört sich eigentlich sehr ähnlich an zu dem, wie es da ist. Einfach, du gehst da rein und hast einfach Leute, die du fragen kannst.
Ja, nee, aber so vorher waren es immer, also in meinen anderen Workshops, das war immer so, vorne steht jemand und wir coden eine Sample-App zusammen und ich zeige euch das, wie es geht und hier und dies und das, was auch nett ist.
Ja.
Aber ich meine, weißt du, was ich dann jetzt halt auch dann auf den Workshops, auf den alten Workshops gemacht habe, hier habe Claude gesagt, guck mal in das Sample-Projekt, wie mache ich das in meinem eigenen Projekt? Und dann dank des Sample-Projekts hat es dann auch auf dem ersten Shot geklappt natürlich.
Sachen sind heutzutage natürlich anders, aber gerade wenn du in ein Problem reinläufst oder wenn du ganz neu bist, ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Situationen, wo du einfach von Leuten, die wirklich drin sind, nochmal Feedback bekommen solltest, um da weiterzukommen. Und wie du sagst, du kannst dich einfach connecten mit anderen Entwicklern. Das hat mir auch was gebracht. Mhm. Ich habe da auch viele Leute kennengelernt, mit denen ich noch heute in Kontakt bin.
Mhm. Du solltest auch mal zu irgendeinem Workshop kommen.
Ja, ich sollte viele Dinge machen. Das würde ich gerne machen. Ich muss es irgendwie einrichten.
Ja, gut. Aber jetzt bist du erstmal in Japan.
Ja, ich bin jetzt erstmal anderweitig verreist.
Ich habe auch gesehen, also die haben extra eine E-Mail rausgeschickt, dass sie jetzt noch 2 Tage mehr in Paris machen, weil halt anscheinend genug Zulauf ist und Leute kommen wollen. Und natürlich jetzt, dass ich es im Podcast auch noch sage, werden sich vielleicht auch noch 2, 3 mehr anmelden.
Ja, hoffentlich.
Genau.
Und Paris ist auch nicht weit aus Deutschland.
Ja, nee, und es geht auch von Portugal. Es ist, keine Ahnung, was ist das? 2 Stunden Flug maximal. 1,5, 2. Und
ich bin ja Paris auf der Konferenz gewesen und aus Mainz waren das so 5 Stunden Fahrt oder so. Also ist auch überhaupt kein Problem. Kann man auch währenddessen arbeiten.
Was ich noch kurz einwerfen wollte, ist Community und so weiter. Wir wollen ja vielleicht auch mal den App Store Tagebuch Podcast ein bisschen interaktiver machen. Und wir sind ja jetzt alle auf dem Trip weg von US-Dingen und lass uns mehr auf europäische Dinge oder Software steigen. Und da bin ich letztens über, weiß ich nicht, Mastodon scrollen, über Fluxer gestoßen. Und Fluxer ist ein schwedisches Unternehmen, die bauen einen Open-Source-Discord-Klon. Nennt sich fluxer.app. fluxer.app. Genau, da kann man sich mal auf die Seite gucken und um es halt eine kombinierte Zwiebel zu machen, habe ich letztes Mal mit Jan schon kurz mal ausprobiert, wie das funktioniert. Und wir haben einen Fluxer aufgemacht. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Und ihr seid herzlich
Ja, haben wir drin.
eingeladen, wirklich da auch reinzukommen und
Genau,
mit uns zu
einfach
diskutieren.
mal reinschauen,
Genau.
mit uns chatten. Vielleicht können wir auch in Zukunft, ja, wenn da genug, ich kenne es von anderen Podcasts, dass Chat und sich eine Community zusammenbringt, dass das cool ist und dass das Spaß macht und dass man vielleicht dann halt auch live podcasten kann und Live-Interaktionen mit uns als Host, Podcast-Hosts machen kann und halt Dinge einwerfen oder Tipps geben oder ich weiß nicht, also irgendwie teilnehmen. Fluxer, die haben, das ist schon eine volle Web-App, das funktioniert auch, es sieht aus wie Discord, funktioniert wie Discord, du hast einen Voice-Chat drin, du hast normalen Chat-Channels, Rollen, was weiß ich. Und sie bauen auch eine native iOS-App. Ich weiß nicht, ob sie nativ ist, aber es gibt irgendeine Testflight-Beta, die ist aber noch private, soweit ich weiß. Jedenfalls war es das, als ich das letzte Mal geguckt habe, aber man kann da natürlich mal sich selber jetzt durchstöbern.
Aber die haben schon eine Mac-App und ich kann mir gut vorstellen, dass die iOS-App nicht mehr so lange braucht, weil wir ja heutzutage einfach KI haben und wenn es schon eine Mac-App steht, dann kann da nicht so viel mehr fehlen.
Genau. Ich hatte auch, ich werde das auch unter die Subdomain fluxer.appstore-tagebuch.de packen. Also fluxer.appstore-tagebuch.de. Jetzt gerade bei meinem Test, das noch nicht funktioniert, aber ich werde es nachher fixen und dann wird es auch hoffentlich funktionieren. Falls der Link nicht funktioniert, dann schaut bitte in die Shownotes, da ist der Direktlink. Ich habe keine Ahnung, warum es vorher nicht funktioniert hat. Ich habe eine Subdomain erstellt und irgendwie meckert er noch rum, aber ich gucke es mir dann nochmal an.
Genau, und ihr seid herzlich eingeladen, alle da reinzukommen. Einerseits, da könnten wir, wie Nico gerade gesagt hat, eventuell ankündigen, wann wir eine Aufnahme machen. Dann könnten wir versuchen, mal quasi live das zu machen und ihr könntet quasi kommentieren. Wenn ihr daran interessiert seid, auf jeden Fall jetzt schon mal reinkommen. Dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit, weil wir das ja da posten werden. Ansonsten, ich glaube, wir sollten ab jetzt auch immer eine Frage stellen, die dann dort auch beantwortet werden kann von unseren Zuhörerinnen. Und meine Frage wäre hier, wie sieht es denn bei euch aus mit so Apple Labs oder generell Communities, wo ihr hingeht, ob ihr euch irgendwo trefft und wie das ist? Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Vielleicht lernen wir auch was und können dann in Zukunft auch drüber sprechen.
Ja, das wäre super. Also, wir gucken mal. Wir bauen mal einfach weiter und wir schauen, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es wieder ein, dann stampfen wir es wieder ein und machen was anderes. Aber ja, wir schauen mal einfach, wie es läuft. Und ich würde mich auch freuen, wenn da zahlreiche Leute reinkommen und mit uns interaktiv teilnehmen. Ja, noch kurzen Einschub zu Podcasts, weil wir eh schon über Podcast reden. Weiß nicht, wir hatten auch schon mal über Bits und so geredet, ist ein Podcast, eigentlich so einer der ältesten Apple-Fanboy-Podcasts, die ja so ein bisschen High-Level, aber auch mal ein bisschen Lower-Level über Apple reden und das Apple-Universum. Und ich hatte dem Podcast-Host Timo einfach mal hier 5 Promo-Codes für meine NFC.cool-App geschickt und hatte ihm auch in der E-Mail geschickt, so, ey, hier, nimm. Als kleines Dankeschön. Keine Sorge, ich erwarte gar nichts. Und ja, kam dann auch nichts zurück, bis ich dann irgendwann auf einmal gesehen habe, oh, meine Downloadzahlen gehen aber nach oben. Wo ist das denn her? Und dann habe ich Bits und so irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, einen Tag, 2 Tage später erst gehört. Und habe dann gehört, der Timo hat meine App gepickt. Die haben immer so am Ende ihres Podcasts eine Pick-Sektion, wo sie sagen, irgendwas empfehlen. Also was, keine Ahnung, Software oder Gegenstand oder was weiß ich, Service, irgendwas picken. Was ich eigentlich ganz schön finde, das können wir uns eigentlich auch mal überlegen, einfach mal,
Ja.
was uns gefällt. Wir hatten es ja mit Framework der Woche oder mit was weiß ich der Woche. Aber das ist ja nur eine Person und man kann das ja auch noch irgendwie sagen, jeder hat irgendwas, weil irgendwas hat man immer. Und wenn man nichts hat, dann findet man irgendwas. Und ja, sowas wie, ich weiß nicht, da war zum Beispiel der Pick des Jahres ist Demokratie. Und dass Demokratie toll ist und gut und wichtig ist.
Fair enough.
Ja. Ja. Genau, und da habe ich auch gefreut, dass er natürlich mich in, erwähnt hat und gepickt hat. Und das hat auch gut Downloads und ein paar Sales gebracht. Und ich habe da auch einen Promocode rausgehauen und er hat den auch nochmal retweetet auf Mastodon und Blue Sky, glaube ich.
Coole Sache, ja. Freue mich für
genau.
dich.
Genau, und es ist halt auch einer der ältesten Podcasts, die ich höre. Mhm. Und das ist halt auch, wie ich Holger damals irgendwie über die Podcast-Szene kennengelernt habe. Weil Holger ist auch ein Hörer von Bits und so und hängt da auch immer im Live-Chat rum. Und er wird auch immer regelmäßig erwähnt, weil er immer irgendwie dabei ist. Genau. Und auch Holger, ich glaube, die haben auch zur selben Zeit, so wirklich damals mit dem iPod als Podcasting, so, weißt du, so irgendwie, du lädst ja am Rechner runter und lädst ja es auf dein iPod drauf. Das waren ja so die Anfangszeiten und die sind halt wirklich schon, ich glaube, Bits und so ist seit halt über 1019 oder so jetzt.
Toll, Folge. Wow.
Und Holger ist auch schon bei 500 irgendwas mit seinem 30 Minutes Left. Genau. Und da sprechen die ja immer so eine halbe Stunde. Genau, aber es sind halt Podcast-Urgesteine und ich bin da ja auch über Holger gekommen, auf Holger gekommen und habe ihn dann halt auch angeschrieben und gesagt, ey, hier, du bist doch auch hier Apple und so weiter, lass mal Podcast machen. Und das haben wir auch eine gute Zeit lang gemacht. Und wir sollten vielleicht auch mal Holger wieder mal fragen, ob er
vielleicht Fall, ja.
Lust hat, mal wieder teilzunehmen, weil er, ich habe auch gesehen, erst hat er gesagt, er will seinen Apple, seinen Account einstampfen, jetzt sehe ich ihn aber auch ganz schön viel mit Codex oder Claude rummachen und er bastelt da und
klar, ich meine, er wollte immer basteln, aber es ist halt schwierig, manchmal die Zeit zu finden, wenn man Vollzeit arbeitet. Und jetzt ist es halt deutlich leichter geworden. Auch darauf, ja. Da habe ich auch später auf jeden Fall noch Geschichten zu, die ich erzählen will.
Genau, dann kann vielleicht auch der Holger uns mal seine AI-Engineering-Erfahrungen zeigen oder berichten, wie es ihm da jetzt erging und ja, dass er jetzt dann doch weitermacht.
Finde ich cool, ja. Grüße gehen raus.
Genau. Und ich hatte ja gestern, weil wir jetzt nochmal zu Social Media kommen, ich hatte gestern nochmal kurz dir empfohlen, deinen Sidekit empfohlen. Und zwar, es gibt noch einen anderen Podcast, der heißt Nerds FM. Das ist von Rob Böhnke und Max von Webe, glaube ich. Egal, Rob und Max. Aber Rob kennt man vielleicht, kennst du von Mastodon? Der hat immer diesen geilen Swift-UI-Kram gemacht mit viel geilen Animationen und Metal und sonst so. Den hast du mal bestimmt gesehen. Der hat den, wie heißt es, Elektroball-Emoji?
Ja, ja, wow.
Elektroball,
der, ja,
den mit dem Smiley-Face.
Ja, den kenne ich.
Was so raussticht, weil es, genau, und der macht es immer und der ist auch von dem Podcast.
Ah.
Und ich glaube, der arbeitet auch, der hat bei Apple gearbeitet oder arbeitet noch.
Zeitweise auf jeden Fall.
Aber er macht immer viel interessantes Zeug.
Ich glaube, der hatte diese Sachen gemacht und dann wurde er von Apple unter anderem deswegen eingestellt.
Genau, oder so.
Sehr krasse Animation.
Und die haben den Podcast Nerds FM. Und die waren natürlich auch auf, so wie wir unsere Infrastruktur hatten, auf WordPress. Und WordPress hat ja jetzt einen Meltdown nach dem anderen und es wird immer schlimmer und irgendwelche Bugs und Viren und Würmer und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt davon wechseln. Wir haben zwar keine Kommentarfunktion mehr, aber die Kommentarfunktion hat eh keine Sau benutzt, außer Spammer. Und ich kann mich noch in den Sinn, in unserem Kommentar-Backend waren über 10.000 wartende Kommentare, wo die du nicht sagen konntest, lösch die mal alle zusammen. Ja, ich mag mal ein Kommentar dabei gewesen sein, der vielleicht echt war, aber ja, also
das hat nicht für Kommentare haben wir jetzt Fluxa, also wir haben immer noch beides.
Genau, da haben wir Fluxa. Gucken wir mal. Und wie gesagt, wir haben halt auch immer noch Social Media, wir haben ja die anderen Kanäle, aber vielleicht Fluxa ist noch mal so ein bisschen lauschiger und man ist alleine da drin. Und
die Anmeldung
es gibt auch keine dummen Fragen. Also wenn ihr Anfänger seid oder sonst irgendwas, fragt einfach. Genau. Es gibt keine dummen Fragen.
Anmeldung ist auch recht einfach, fand ich sehr angenehm. Es hat Fluxa von der User Experience gut gelöst. Ich musste am Anfang nicht mal eine E-Mail-Adresse eingeben und konnte quasi schon reinhorchen. Also wenn ihr mal nur kurz rein wollt, auch das geht problemlos.
Okay, aber dann zum Schreiben braucht man eine E-Mail-Adresse?
Nee, ich glaube, du kannst quasi deinen Account claimen oder den Namen, indem du dann E-Mail-Adresse und Registrierung dann richtig machst. Aber du kannst quasi als Gast rein und dir trotzdem einen Namen geben. So habe ich das jetzt verstanden.
Aber ich glaube, das hat auch Discord. Also die kopieren da schon
wieder. Ja, sicherlich. Aber das ist halt.
Ja, es nimmt die Anfangshürde ein bisschen raus. Ja, das war's zu Nerds.fm, WordPress, dass wir da raus sind. Ja, und ich habe, ich weiß ja nicht, du hast Revenue Cat, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da ist ja jetzt wieder der Shippathon. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Die kenne ich klar.
Und der ist, hat jetzt im August angefangen. Und ich hatte da erst gar nicht so Augen drauf gelegt. Aber jetzt habe ich irgendwie eine App in der Pipeline und denke ich mir, ja gut, dann kann ich es jetzt halt aber auch irgendwie, irgendwie da reinpipen
Ja.
und da einfach teilnehmen. Und ich bin nämlich auch noch an.
Ich habe es auch kurz überlegt für meine Vision Pro App, die ich ja quasi fertig machen bin für die immersive Tokyo Experience und habe aber gelesen, dass die Vision Pro Apps leider gar nicht akzeptieren, also die sind gar nicht eligible.
Oh, das ist schade. Ja, also ich habe, ich will jetzt nicht da zu weit schweifen, aber mir hat jemand geschrieben aus den USA und der hat eine Idee. Und da ist mir auch eine Side-Idee gekommen, die ich da drin verwenden könnte. Und es hat mit so ein bisschen mit Fotos, mit dem Backend, mit NFC, mit Kamera zu tun. Und wird so wahrscheinlich so eine kollaborative Fotoalbum mit verschiedenen Styles, mit Filtern, mit so dass man sozusagen wie ein Gästebuch hat oder ja, also und dass man das halt auch noch mit physischen Objekten verbinden kann, also dass man sagt, oh, ich habe meinen NFC-Tag, der an Großmutters Vase klebt. Und Großmutter, dann hast du dein Großmutter Gerda Album an der Vase und kannst deine Vase scannen und kommst sofort zu dem Album. Und man kann Leute einladen und man kann Fotos, Videos, Notizen anhängen, Sprachnachrichten. Sozusagen, dass man so ein bisschen aufgebohrtes iCloud Library Sharing hat, aber halt nochmal so ein bisschen besser, Cross-Plattform.
Cross-Plattform wie? Also beides
Genau.
nativ oder hast du da was anderes genommen?
Momentan ist jetzt nur
Ah,
Web und
okay.
iOS, aber wenn iOS dann steht, dann werde ich ihm auch, werde ich Fable sagen, hier, guck mal, da ist iOS, bau mal auf Android. Und das sollte ja dann relativ gut hinkriegen. Und ich sehe auch immer wieder, mein Device-Hub hier im Hintergrund geht immer wieder auf, weil irgendwas wird getestet.
Meinst du auch? Das ist, glaube ich, jetzt normal.
Ja,
Ich habe überlegt,
und
das.
ich klicke es immer nur
Ach so,
weg.
ja. Ich habe extra zwei
Ja,
Bildschirme
aber
gemacht
da bin ich auch,
und ich schieb die
weil ich
Fenster
jetzt auch
immer auf den
gerade
zweiten,
in.
damit die mich nicht
Bitte?
stören. Ich habe immer zwei Bildschirme inzwischen. Also ich habe zwei große
Ja.
Bildschirme jetzt geholt. Extra eine nur für die Simulatoren und alles, was die KI macht, damit ich auf dem anderen noch arbeiten kann.
Okay. Ja, ich gucke mal ganz gern, was er dann doch macht und irgendwie. Ich bin erstaunt, wie viel er sich selber zum Testen bauen kann. Also er hat sich jetzt schon wie gesagt, Kamera-App mit Fotolibrary. Er kann natürlich nur keine Kamera zugreifen, aber er hat sich eine komplette Fotolibrary mit 600 Bildern generiert und schaut Performance an und scrollt
Krass.
und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Fotolibrary, die er gebaut hat, also das ist wirklich snappy jetzt mittlerweile. Das ist
Nice.
das fühlt sich an wie die Apple-App. Genau, und da bin ich auch zu Kamera. Du kennst ja bestimmt auch noch diese Kamera-Extension, die Apple mal gebaut hat, die man einbauen kann.
Welche meinst
Und
du?
das ist ja ein absoluter Quatsch. Also,
Camera Extension, ich weiß nicht genau, was du meinst.
naja, dass du halt deine App wie die Apple Camera App belegen kannst, sodass du auf den Camera Control Button
Ah,
kommst.
ja.
Und das Einzige, was ich daran sehe, ist, dass du wirklich auf den Camera-Control-Button kommst. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn.
Darum ging es auch
Weil du bist
nur.
limitiert da drin, du
Darum ging
kannst
es
nicht in die
auch.
Main-App
Und das haben sie
springen.
auch wieder zurückgeschraubt. Also die haben schnell erkannt, glaube ich, dass das bei den Consumern gar nicht ankommt, dieser Control-Button. Und dann haben die das auch in der Software mit Sicherheit dann zurückgeschraubt.
Ja, was ich ja gerne hätte, ist, dass es genauso wie die Apple-Kamera einfach replaced, aber es tut es ja nicht mal so. Du kennst ja die nach links Swipe-Geste auf dem Lockscreen. Die wird nicht replaced. Das bleibt immer die Apple-Kamera.
Ja, die habe ich noch nie benutzt, ehrlich gesagt.
Ich benutze das immer.
Okay.
Also, das ist mein Go-to-Way für Kamera.
Ich benutze, also ich habe inzwischen diesen Kamerabutton rechts und seitdem habe ich Ich habe immer diesen Lockscreen-Button rechts unten benutzt gehabt. Aber seit ich den Kamera-Button habe, habe ich den rausgemacht und verwende den für andere Sachen. Meistens für Umrechnung, wenn ich international unterwegs bin zum Beispiel. Aber eigentlich verwende ich für die Kamera nur noch den Kamera-Button. Schon praktisch.
Genau, und das war jetzt auch mein ich habe mir auch andere Apps angeguckt, Kamera-Apps, die was machen. Ich habe mir Obscura-Kamera angeguckt, der hat das auch als Kamera-Extension, ist halt, ich sehe da keinen Vorteil. Und es gibt aber auch andere Kamera-Apps, so wie diese Not Boring Camera, ich weiß nicht, ob du die angeguckt hast. Not Boring, kennst du die?
Ich kenne die Reihe, ich kenne das von Weather.
Die haben eine Kamera-App gebaut und die haben auch, ich habe gesehen, die haben das mit dieser Kamera-Extension komplett gelassen, haben einfach ein Widget gemacht und das Widget öffnet die App. So.
Okay.
Und du kannst halt einfach in der App mehr machen und bist nicht limitiert. Also, genau. Und das habe ich jetzt halt auch gebaut und bin daran jetzt eigentlich eine vernünftige Kamera-App zu bauen mit verschiedenen Funktionen. Wie gesagt, mit Filtern, mit weiß ich nicht, schwarz-weiß und weiß ich nicht, Comic-Style und Newsprint und was weiß ich. Ich habe da mehrere Filter schon gebaut oder habe es Fable bauen lassen. Aber ja, so das die Basics kann ich schon, die Basics kann ich schon erleben. Da ist noch viel, was gemacht werden muss. Aber es ist halt auch krass. Also diese Serverinfrastruktur, die ich gebaut habe, die ich jetzt auch auf einer EU-Cloud gelegt habe, also auf Scaleway, was ein französischer Anbieter ist. Und das ist einfach krass. Also einen richtigen guten Plan vorher machen, dann einen Plan ausarbeiten, Infrastruktur suchen und so weiter und so weiter. Und dann irgendwann sagen, und hey, jetzt hier, ich klick nur einen API-Key. Hier, ich mach dir einen API-Key. Jetzt figure mal aus.
Frage.
Ich habe hier Container, dies, das und dann.
Frage. Hast du die Entscheidung, welchen Cloud-Dienst du nimmst, selbst recherchiert? Und andere Frage. Hast du diese Einrichtung, wie man den API-Key anlegt, auch von KI dir anleiten lassen? Oder hast du das irgendwie alles selbst dir geklickt?
Nee, also ich habe die Recherche über verschiedene Cloud-Anbieter habe ich natürlich mit Claude gemacht und gesagt, guck einfach mal, was gibt's da so draußen, was ist gut, was ist Preis-Leistung, Uptime, was weiß ich.
Okay.
Weil ich natürlich Video-Streaming und Foto und sonst irgendwas und alles Mögliche, und da kam halt Scaleway raus, also ich habe mich schon zwei, drei angeguckt, ich wollte halt nicht auf US gehen, auf US-Clouds. Und ja, habe mich halt über das Webface-Interface angemeldet und habe gesehen, hier gibt es verschiedene API-Key und sonst was. Ich habe Claude jetzt ein 7-Tages API-Key gegeben und der expired dann halt und dann passt es auch wieder. Und wenn es jetzt steht, dann kann ich ihm immer noch einen neuen Key machen. Aber der hat es wunderbar aufgesetzt, auch nochmal Security-Check gemacht, passt alles, dies, das. Und den werde ich auch nochmal am Schluss oder später nochmal machen, ob wirklich alles safe und dicht ist und so weiter.
Ich bin da, glaube ich, sogar noch fauler als du. Also du hast die Recherche noch gemacht. Ich habe ich übrigens auch gemacht für meine Dienste. Mhm. Ich bin da auf Hetzner gestoßen. Also Scaleway kam auch raus, aber zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die Suche gemacht hatte, war Hetzner noch günstiger. Die sind jetzt auch anscheinend teurer geworden. Aber ich war sogar zu faul, mir alles selbst durchs Menü zu klicken, sondern ich habe mir Schritt für Schritt erklären lassen. Und ich war sehr erstaunt, dass Claude wirklich die gesamte UI kannte. Er hat mir 1:1 zitiert, hey, du musst da das klicken, dann das klicken, dann das klicken. Das war fast immer richtig. Also bei Cloudflare war es dann die letzten 2 Monate oder so nicht mehr richtig, wo ich andere Sachen geschippt habe. Und es lag aber daran, dass Cloudflare die UI gerade ganz frisch umgebaut hat. Aber
stimmt, und die haben auch nochmal einen Knopf, so zeigt mir die alte UI, glaube ich.
Ja, das kann sein, genau. Aber finde ich echt krass und ich bin inzwischen so faul, dass ich sage so, ja, wenn ich irgendwo was einrichte, wenn ich was für dich machen muss, sozusagen, so spreche ich dann meistens mit der KI, dann sage ich immer, du musst mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben und erklären auch quasi, warum ich das genauso machen soll, wie du es mir vorschlägst, damit ich auch es nachvollziehen kann. Und das funktioniert
ja schon. Ja, also ich bin einfach erstaunt, was man in einer, keine Ahnung, also wirklich in 2-3 Tagen einfach hochziehen kann. Also ein paar Monate oder ein paar Jahre zurück einfach, das hättest du alleine nicht machen.
Ja, die Zeiten.
Da hätte ich gesagt, nee, das ist mir zu viel Arbeit.
Die Zeiten jetzt ändern sich.
Macht man es halt einfach.
Ja.
Aber ja, also das Ziel ist von dieser Camera-App, was auch mit App-Clip übrigens sein wird, sodass man halt einen App-Clip, dass man einen QR-Code haben kann und sagt, hier, ey, wir sind auf der Konferenz sonst so, drop einfach deine Fotos rein. Lass eine coole gemeinsames Album machen. Der der Album-Owner muss natürlich immer approven, also kommt dann auch noch mit Push-Nachrichten und so weiter, dass man sagt, okay, du kannst dann droppen und ich drücke dann approve, wenn ich gesehen habe, das passt. Und da muss man sich ja natürlich auch, also ich habe schon Angst davor, wie man das richtig macht, sodass da kein Schindluder mitgetrieben wird, dass das zur File-Sharing-Plattform degradiert wird und ja, da muss ich schon gucken. Da werde ich mir wahrscheinlich irgendwelche Filtermechanismen überlegen oder Pre-Scanning oder sonst irgendwas mit irgendeinem AI-Model, was Nacktheit erkennen kann und dann halt einfach flaggt und sagt, nee.
Da gibt es ja sogar,
so wie es halt Apple.
Gibt es ja sogar was von Apple, genau, wollte ich gerade sagen.
Also wie es Apple auch in der Messages-App macht.
Das gibt es auch als API.
Das
kannst du, glaube ich, über einem Framework sogar direkt benutzen.
Ja, gut, aber ich will ja eigentlich nicht irgendwie jedes Foto an irgendeine API schicken müssen. Ich will eigentlich irgendeine lokale.
Eben, also das meine ich ja. Also du kannst ja dann, also es wird ja eine App, wenn ich es richtig verstehe. Dann kannst du das durch das Framework, was auf dem System schon drauf ist, durchjagen und da quasi schon filtern.
Mhm. Genau, aber da gucke ich mal. Also ich, wie gesagt, ich will halt nicht nochmal irgendwie das neu durchs Internet schicken müssen.
Ja, das ist klar. Das
irgendwie lokal oder auf meinem Server machen. Weil du kannst es ja als User einfach droppen. Und dann steht da so, du siehst es jetzt in der Camera Roll, aber ist es immer noch hidden für alle, die es anderen? Ist es hidden? Der Owner muss Approval geben. Und ja, also.
Also gerade für neue Nutzer.
Ist ein interessantes Projekt.
Also du kannst vielleicht so mit einem Trusted User System arbeiten, wenn Leute so öfter schon es benutzen und mit der Zeit.
Ich meine, es ist ja auch gedacht eigentlich für so, weiß ich nicht, du bist auf einer Hochzeit und keine Ahnung, hast 100 Gäste und jeder macht irgendwie Fotos, aber dann hier, dann droppst du da rein so und dann
ja.
Mit noch ein paar coolen Effekten, weißt du, die Standardkamera nicht hat, mit was vielleicht noch irgendwie mit Stickern und keine Ahnung und hier Markus und Gertrude mit Herzchen.
Das heißt, die Person, die das einrichtet für diese Hochzeit, das ist dann zum Beispiel wahrscheinlich jemand, der die Hochzeit mitorganisiert hat. Die könnte ja zum Beispiel Admin-Rechte bekommen und auch selber einfach Bilder entfernen, die nicht passen. Das könnte man ja auch so machen.
Genau, das ist auch das Ziel darin, also dass man verschiedene Modi hat, dass man sagt, okay, das ist ein öffentliches Gästebuch, jeder mit Link kann reingehen oder man hat ein Passwort oder man hat eine Invite-List, also dass man sagt, okay, die 5 E-Mails können posten, aber halt auch dann ohne Review oder sonst irgendwas, also dass man verschiedene Einrichtungsmöglichkeiten hat mit verschiedenen Stufen von erlaubt sein. Aber ja, also ich glaube, am besten kann man natürlich Schindluder vermeiden, indem man einfach einen Bezahlservice macht und sagt, es gibt keinen Free-Plan, so du kannst es ausprobieren, aber wenn du Leute einladen willst, dann musst du dafür zahlen und ja, dann hat man vielleicht auch einen richtigen Use-Case dafür und es gibt bessere Plattformen, um Videos und Bilder zu teilen, anstatt über meine Plattform.
Ja, ich habe tatsächlich eine eigene App geschrieben für die Japan-Reise, wo man dann Bilder teilen kann.
Ja. Ah, was hast du gemacht?
Also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ich habe das natürlich auch machen lassen. Meine Idee war, also wir haben jetzt eine Japan-Tournee und da nehmen einige Leute teil. Und viele von den Leuten, die da mitkommen, sind zum ersten Mal in Japan. Und ich habe ja schon ein bisschen Japan-Vorerfahrung und ich dachte einfach, also zwar mein erster Gedanke war, ich teile einfach ein paar Informationen da. Ich habe auch zur Japan-Tournee 2018, der Chor macht das alle 3 Jahre, hatte ich ein Reisehandbuch erstellt, wo der Chorleiter mir Informationen zur Verfügung gestellt hatte, wo er gesagt hat, so an dem Tag sind wir um die Uhrzeit da und so. Und diese Kleidung müsst ihr an dem Tag tragen und so weiter. Und dann hatte ich das da quasi durchdesignt mit ich weiß gar nicht mehr, was ich da benutzt habe, wahrscheinlich Adobe InDesign oder so. Und habe da halt die verschiedenen Seiten eingerichtet mit extra Informationen zu Japan-Knigge und wie wechselt man dort Geld und so ein paar Sprachwörter auch, so wie bedankt man sich und so weiter. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach wieder, aber diesmal als App. Und da habe ich halt so eine App vorbereitet mit allen Infos, die ich jetzt auch selber habe, wann wir wo auftreten und so. Und dann dachte ich so, ja, was die Leute eigentlich immer auch wollen, ist Bilder sammeln. Und dann habe ich halt einen Tab eingerichtet, wo man einfach Bilder posten kann. Und die werden dann einfach mit allen geteilt. Und man kann die Bilder kommentieren. Das ist eigentlich im Grunde alles. Eine Bildergalerie mit Kommentarfunktion, wo man gruppiert wird nach Tagen.
Das kommt auch noch. Bilder kommentieren.
Genau. Das ist eigentlich alles.
Aber ja, Lustig,
Ja.
wir überschneiden uns schon fast.
Ja, ich meine, Bilder sammeln ist.
Aber hat denn da jeder ein iPhone?
Ich
Da
habe,
gibt es doch bestimmt auch
das habe ich auf
Android-Leute.
Android gebaut. Also das ist ja kein,
Ah, du hast einfach
ich
mal
habe,
komplett
ich
gesagt.
hab ja nicht mal eine Zeile Code auf dem iPhone gesehen. Also ist ja egal für mich dann letztlich, wie der Code aussieht. Ich habe den Code ja gar nicht gesehen. Ich weiß auch bis heute, es also interessiert mich auch nicht, weil das ist sowieso nur intern. Das wird ja kein Produkt, was ich vertreibe. Solange das funktioniert und seine Aufgabe erfüllt und die KI kann inzwischen sehr gut coden. Und alle sind happy.
Ja,
Ich hab das jetzt am Samstag geteilt mit der Gruppe und ich habe 50 Dankeschöns bekommen. So, hey, wow, krass, krasse App und so, voll cool, vielen Dank. Ja,
nice.
bin gespannt, wie das dann während der Tournee wird.
Ja.
Da gibt es auch eine
Nutzt du
Heute-Ansicht.
eigentlich immer noch dein eigenes Tooling für Claude? Also, dass du ihm dein, was hattest du noch mal, deinen japanischen General oder sonst irgendwas
Ja,
noch das
ja.
war?
Ja, habe ich. Also, wir können ja zu dem Thema jetzt langsam übergehen. Ich glaube, wir haben schon gestartet. Also, ich hatte angefangen, quasi eine App zu entwickeln, also ich hatte einen Namen auch dafür und so. Und die Idee war, dass ich quasi eine KI-Flotte habe, wo ich einen, also ich bin ein One Piece, ich bin ein Japan-Fan und ich mag Anime. Und vielleicht kennen auch manche Leute oder haben davon gehört, da gibt es auch eine Netflix-Realverfilmung inzwischen von dem Anime One Piece. Und das ist halt so einfach eine Piraten-Anime, wo Piraten teilweise so viele Mitglieder oder wie nennt man die, Crew-Mitglieder haben, dass es eine ganze Flotte ist. Und da gibt es dann natürlich unter der Marine und so gibt es Admiräle und so. Aber insbesondere war ich inspiriert von einer Figur namens Whitebeard. Das ist einer der legendären Piraten in dieser Serie. Und der hat eine riesige Flotte mit 16 Divisionen. Und jede Division hat einen Divisionskommandanten und so. Und ich habe mich davon inspirieren lassen und habe dann einen Ansprechpartner quasi gewollt in meiner KI-Flotte. Den habe ich dann Whitebeard genannt. Und dann gab es die Divisionskommandanten und jede Division war quasi für mich ein Projekt, also eine App. Und die haben auch einen Namen bekommen, jeweils aus dem Anime eben rausgegriffen. Und dann hatte ich quasi Namen für jede Person und dann konnte ich sagen, hey, leite bitte dieser Person das weiter und überwache hier jenes. Und habe mir so ein ganz komplexes System eingerichtet, wo ganz viel Kommunikation eben notwendig war. Das habe ich alles mit iTerm gemacht, also iTerm, die Terminal-App, weil iTerm hat nämlich in den Einstellungen eine API. Die haben so, also kannst du so eine Python-API aktivieren und im Grunde gibst du damit deiner KI die Möglichkeit, quasi seine eigene Umgebung zu steuern, weil er plötzlich, der läuft ja in dem Terminal und plötzlich kann er erstens in sein Terminal selber reingucken, der kann in sein Terminal selber reinschreiben. Zum Beispiel habe ich einen Skill entwickelt, der heißt Self-Compact. Ich habe dem gesagt, hey, wenn du bei 400.000 Tokens bist, also da habe ich ein Skript für, der erkennt dann, der ist jetzt bei, also es gibt ja 1 Million Tokens inzwischen pro Session. Habe ich gesagt, so, okay, ich will jetzt nicht, dass sie so lang werden, das spart dann auch Tokens, wenn die zu lang werden und die sind auch schlauer, wenn sie im Unterricht im 40%-Bereich sind. Habe ich gesagt, gut, bei 300.000 Tokens kriegst du eine erste Warnung, so, hey, wenn du fast fertig bist mit deinem Job, dann wäre es mal gut, wenn du dich demnächst compactest. Bei 350.000 kommt eine stärkere Erinnerung, bei 400.000 kommt quasi, hey, jetzt musst du dich compacten, jetzt sofort, egal was du gerade machst. Und dann führt er halt ein Skript aus, was über die Python-API, also erst fasst er für sich zusammen, was gerade sein aktueller Stand ist, schreibt es in eine Datei rein, dann führt er ein Skript aus, was in seine eigene Pane reinschreibt, einfach slash compact. Und dann compactiert er sich und direkt danach führt er in sich selbst auch aus, einen Befehl, wo er dann quasi sagt, mach weiter und sagt, lies erst diese Datei und dann mach an der richtigen Stelle weiter. Also sowas kann er sich selbst dann quasi schicken. Und was er sich selbst schicken kann, kann er natürlich auch, also er kann auch eine neue Pane rechts von sich starten. Und so habe ich quasi ein System gebaut, wo ich halt also in der Theorie zumindest, hatte ich dann einen Flottenadmiral, mit dem ich direkt gechattet habe, der einfach immer wusste, wo welches Projekt gerade welchen Stand hat. Dann hatte ich pro Projekt einen Divisionskommandanten, der dann, je nachdem, was die Aufgabe war, hat er halt verschiedene Offiziere gestartet und die Offiziere sind einfach neue Panes. Also ich hatte iTerm offen und der hat einfach rechts von sich dann mehrere Panes aufgemacht und dort Claude gestartet und da halt einen Auftrag gegeben. Wenn der geschlossen, fertig war, hat er wieder zugemacht. Das Coole daran war halt, also das geht natürlich auch mit Subagenten, aber das Coole daran war, ich konnte immer zuschauen und ich konnte immer eingreifen. Ich konnte immer sagen, ah, guck mal, der macht jetzt das, aha, okay. Und dann konnte ich immer auch direkt steeren. Also ich konnte eingreifen, konnte sagen, hey, das hast du vielleicht falsch verstanden, mach das lieber so. Und mir war das halt immer wichtig, auch zu verstehen, was diese Subagenten machen, weil ich mag das, also klar, ein Recherche-Subagenten, den muss man vielleicht nicht nachverfolgen, aber wenn ich anfange, große Apps zu entwickeln, zum Beispiel jetzt diese Japan-Tournee-App, und ihr habt da verschiedene Screens und verschiedene Features, Oder ich will ein App-Icon generieren lassen oder Designs generieren lassen oder so. Das sind ja alles verschiedene Dinge. Und die konnte er dann eben parallel in 2, 3 Offiziere aufteilen und ich konnte zuschauen und direkt auch in den Offizieren antworten, wenn ich wollte. Und genau, sowas hatte ich mir gebaut.
Aber also ich kenne es ja jetzt auch von Fable. Fable sagt dann auch immer so, ja, hier, oh, ich kann das entweder jetzt inline machen oder Sub-Agent-Driven. Und Sub-Agent-Driven, ich sehe schon, die Qualität wird deutlich besser, aber es dauert halt auch sackenlang,
ja,
dass er dann hier, er lässt coden mit Opus 5, dann reviewe, dann fixen und sonst irgendwas und jeden Task und teilweise echt simple Sachen, also völlig überkompliziert und dauert lange und manchmal bin ich dann echt so, nee, mach mal inline. So.
Ja, das kann sein, dass es, also wenn ich schon eine fertige App hatte und da irgendwas fixen wollte oder verbessern wollte, dann hat es meistens aus meiner Erfahrung besser funktioniert, du hast einfach in der Session gemacht. Aber wenn ich was Neues entwickelt habe, war es für mich immer so, dass ich, und das ist auch, dieses Learning teilen auch viele Researcher, das hat ja auch, dazu hat auch Anthropic selber einen Artikel geschrieben, du brauchst getrennte KI-Sessions, also Modelle, die mit neuem, also frischem Blick da drauf gucken, weil die erkennen, also du kannst einer Session selbst nicht sagen, hey, guck mal und refaktoriere deinen Code oder finde Fehler in deinem Code, das kann der nicht. Weil der hat ja den Code selbst so geschrieben, also hat der schon mal gedacht, dass das so richtig ist. Deswegen findet der weniger Fehler als eine frische Session, selbst wenn es dasselbe, wenn es dasselbe Modell ist. Und ich hatte ja sogar dieses mit TandemKit, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon erwähnt hatte. Ich hatte so ein System veröffentlicht, das hieß TandemKit, was im Grunde nichts anderes macht, als von Claude mit Codex zusammen sozusagen mehrere Reviewer irgendwie spawnen. Es gibt nämlich ein Codex-Plugin, das man in Claude installieren kann und dann kann man quasi auch ein anderes Modell des Review übernehmen lassen, was natürlich nochmal andere Sachen findet. Und gerade Codex war zumindest zu der Zeit, was Reviews angeht, ein bisschen besser als Claude. Aber die gesamte Idee war halt, dass du eben frische, neue Agenten brauchst, die den Review machen. Und ich habe auch sehr schnell gelernt, dass ich zum Beispiel auch dass ich trennen muss zwischen den Agenten. Einer darf nämlich Codezugriff bekommen, der macht quasi Code-Review und finde Fehler quasi in der Logik im Code. Und der andere darf den Code gar nicht anschauen. Der darf nur die UI anschauen. Der macht dann sozusagen ein QA-Review, also Quality Assurance. Und damit habe ich viel, viel bessere Erfahrungen gemacht. Und ich habe dann sogar angefangen zu explorieren mit einem Design-Reviewer, weil ich habe sehr oft, also bei mir ist es zumindest so, dass sehr oft die Designs, die da am Ende rausspringen, also ich finde die nicht so toll. Oft sind die entweder sehr basic, oder er benutzt den Platz irgendwie nicht effizient. Also er packt dann irgendwie alles untereinander und dann eigentlich könntest du diese Information rechts davon und so. Also damit hatte ich schon oft Probleme und ich habe es bis heute nicht komplett gelöst. Aber wenn ich ihm das richtige Feedback gebe, dann kriegt er das dann schon irgendwann hin.
Ja, also ich sehe es auch noch mit Design. Das ist auch noch so mein größtes Issue, dass man da ziemlich viel sagen muss. Und was ich auch immer mag zu machen, ist like, dass man sagt, okay, lass uns eine QA-Session machen. Du fragst mich Fragen, bis du dich sicher fühlst, das ist der Plan. Und einfach nochmal Nachfragen stellen, was nicht 100% sicher ist.
Ja.
Und ja.
Da gibt es auch einen sehr berühmten Skill für, der heißt Grill Me. Der wurde jetzt inzwischen umbenannt zu Grilling. Und der ist von Matt Pocock. Der hat so einen YouTube-Kanal, der macht so ganz viel, hey, wie kannst du KI effizienter nutzen und so weiter. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Also den können wir auch in den Shownotes verlinken. Matt Pococks Kanal, der macht wirklich, der teilt auch seine Skills dort. Und der hat wirklich interessante Skills. Und einer davon ist eben Grill Me. Und das ist quasi so ein Skill, der besteht aus 3 Zeilen oder so. Aber der sagt so quasi, frag mich, also ask me relentlessly, also ohne Erschöpfung fragst du mich, bis wir quasi aligned sind. Das ist quasi Alignment, worum es da geht. Das benutze ich auch inzwischen, aber er hat auch inzwischen etwas, einen neuen Skill, das kann ich auch empfehlen. Damit habe ich auch schon ein bisschen rumgespielt, aber es klingt auf jeden Fall sehr gut. Das nennt sich Wayfinder. Und das ist für die Art von Features oder App-Ideen oder was auch immer, wo du eigentlich selbst noch gar nicht genau weißt, wo du hin willst. Und das ist ja meistens so, du hast so eine Idee und du willst irgendwo hin und du willst erstmal klären, wo du da eigentlich genau hin willst. Und der Grill-Me-Skill ist so, also dieses Grilling ist eigentlich so gedacht, so du weißt eigentlich, was du willst und du alignst nur. Und dann lässt du den machen, aber oft weißt du selber gar nicht genau, was du willst und du musst erstmal ein bisschen machen und erst dann, also clear the fog, sagt er quasi, also das ist noch so ein bisschen neblig und mit der Zeit wird es immer klarer, wo du hin willst und da ist zum Beispiel der Wayfinder-Skill, also kann ich generell empfehlen, seine Videos sind sehr gut, er ist auch nicht so darauf aus, irgendwas zu verkaufen oder so, gut, er hat auch Courses, die er anbietet. Insofern verkauft er doch indirekt was. Aber die Inhalte, die er auf jeden Fall da wiedergibt, sind immer so hier. Du solltest einfach deine eigene KI-Workflow ownen und du solltest verstehen, warum wir es brauchen, und erklärt es auch immer sehr gut. Kann ich empfehlen. Hm.
Ja, nee, also mir oftmals, jetzt gerade so mit dem Server-Kram, dann kriege ich hier irgendwie so einen Plan vorgesetzt, oh, und dann guck mal, und dann muss ich auch, dann kommen da irgendwelche Sachen, von denen ich halt überhaupt keine Ahnung habe, wo ich dann auch immer sagen muss, erklär mir erstmal, was das überhaupt ist und warum und wie und okay, und hier, also es ist schon ja, man dringt in Gefilde vor, von denen man gar keine Ahnung mehr hat. Aber ja, im Endeffekt kommt es ja auch nicht drauf an, weil im Endeffekt kommt es drauf an, was du dann am Schluss in der Hand hältst. Und es sollte einigermaßen sicher sein und einigermaßen ansehnlich ausschauen und nicht crashen. Ja.
Also es kommt immer aufs Produkt an. Also ich mache es bei jedem Produkt auch anders. Es ist nicht so, dass ich jetzt alles, so wie bei der Japan-Tony, die interne App einfach, mich interessiert der Code da auch einfach gar nicht, sondern einfach nur die App, weil wie der das gebaut hat, er hat ja meine ganzen Skills, ich habe ja alles mit ihm schon geteilt. So falsch kann er das gar nicht machen. Und inzwischen sind diese Modelle schon so gut, die sind wirklich schon so gut. Und ich verwende nur die neueste Generation.
Hast du da eine Testflight zu? Ich würde mir das gerne einfach nur mal aus Interesse angucken. Oder ist das private?
Also da sind halt die privaten Daten der Person drin. Ich kann dir aber Screenshots schicken. Ja. Ich kann dir ein Video schicken, wo ich nicht in die Screens reingehe.
Ja, würde mich einfach nur mal interessieren, was da so rausgekommen
ist. Mach ich gern, ja. Okay. Kein Thema. Auf jeden Fall, also das ist aber nur eines von 25, 30 Projekten, an denen ich jetzt gerade aktuell arbeite. Und jetzt gerade, wo ich mit dir chatte, wird auf dem iPad gerade was getestet. Hast du ja auch schon gesagt, dass es bei dir auch so ist. Was gerade getestet wird, ist zum Beispiel eine App, die habe ich nur für meine Neffen geschrieben. Und die sind nämlich riesige Pokémon-Fans aktuell. Und die lieben es, also diese Pokémon-Namen zu lernen. Und ich schreibe gerade eine kindergerechte App, wo sie einfach auch mit den Original-Artworks, weil so eine App könntest du ja niemals veröffentlichen, da ist ja Nintendo so voll dahinter.
Glaub mir, im App Store ist genug davon.
Kann sein, aber ich kann das auf jeden Fall nicht veröffentlichen. Ich habe das schon mal probiert, glaub mir, ich habe da eine Historie dahinter. Aber ich baue das nur für die, und die können dann damit die ganzen Pokémon-Namen
sozusagen auswählen. Who's that Pokémon?
Ja, sozusagen, sowas. It's Pikachu. Nur halt, dass die haben dann auch so einen Trainer, das sieht aus wie so eine Kampfansicht und so, da kann ich dir auch gerne einen Screenshot schicken. So eine Kampfansicht, wo unten du dich selbst als Trainer siehst, wie im Pokémon-Spiel halt, nur dass du nicht dagegen kämpfst, sondern du musst eigentlich nur in so einer Multiple-Choice auswählen, wie das Pokémon heißt. Und für Kinder, die noch nicht lesen können, gibt es da eben noch einen Knopf, wo das dann ausgesprochen wird, und dann wählen die halt das Richtige aus. Und so können die dann aufleveln bis Level 100. Und Level 100 heißt, die kennen jetzt alle 1025 Pokémon-Namen.
Oh, wow. ich kenne ja auch schon viele Pokémon-Namen, aber also bei wie viel? 1025?
Ja, anscheinend.
Und vor allem ist es ja auch nochmal das Problem, denn deutsche Pokémon-Namen sind ja oft noch unterschiedlich zu englischen Pokémon-Namen.
Richtig, genau. Ja, aber das ist jetzt so eine kleine App, an der ich auch noch nebenher arbeite. Aber natürlich habe ich auch ernsthaftere Apps, die auch in den Store kommen sollen langfristig. Aber ich habe gerade von meiner KI-Flotte gesprochen, was ich selbst gebaut hatte. Also ich habe das Kantai-Kit getauft, weil Kantai heißt Flotte einfach auf Japanisch. Und Kit habe ich ja fast alles
gemacht. Ist das schon public oder ist
es noch private? Ich wollte das immer weiterentwickeln. Und dann habe ich an irgendeinem Punkt gemerkt, dass diese ganze Kommunikation und das Management also die Kommunikation zwischen den Agenten und das Management, wie die miteinander kommunizieren und so, da musste ich eigentlich anfangen, so ein Task-Management dafür zu bauen, weil ich will eigentlich, dass die möglichst autonom weiterarbeiten. Weil, also ich habe es gehasst, ständig reinzugehen, zu sagen so, okay, jetzt mach bitte was. Also die haben immer wieder irgendwann pausiert. Es gibt zwar Möglichkeiten, die zu loopen, aber ich will auch nicht, dass sie unendlich lang arbeiten und einfach random Dinge machen, sondern die sollen quasi, solange das Ziel noch nicht erfüllt ist, sollen sie weiterarbeiten. Und dann müssen sie halt so ein größeres Feature oder eine App oder so in kleinere Tasks aufsplitten. Und die Task muss ja irgendwie sich organisieren. Und da hatte ich am Anfang mit Markdown-Dateien gearbeitet, aber das hat dann nicht so gut funktioniert. Dann dachte ich, mache ich ein Task-Management dazu und so weiter. Also es hat sich aufgebläht mit der Zeit. Und damit es richtig gut funktionieren kann, hätte es wirklich, also es wäre was Großes geworden. Und in dem Zeitpunkt habe ich gedacht, so, okay, komm, ich guck mal, ob irgendjemand schon sowas gebaut hat. Und ich bin letztlich, also nach langer Recherche und Überlegung, bin ich tatsächlich bei OpenClaw gelandet. Und deswegen habe ich jetzt ein OpenClaw aufgesetzt, womit ich arbeite. Oder zwei, sogar genau gesagt.
Wie ist dein Setup? Also auch mit Telegram und Discord oder?
Ja, also.
Welches Modell nutzt du?
Okay, also erstens, ich habe zwei Open Claws. Ich habe erst angefangen, ich hatte einen M1 Mac Mini hier noch rumstehen, den ich eigentlich verkaufen wollte. Aber dann sind die Mac Minis irgendwie teurer geworden und ich hatte diesen Einsatzzweck und habe gedacht, gut, dann nehme ich den mal und probiere mal, ich spiele mal erst mit Open Claw ein bisschen rum. Da habe ich dann mir einen Open Claw aufgesetzt auf dem M1 Mini. Der hat auch nur 8 GB RAM, also ich dachte so, der kann vielleicht auch nicht, gar nicht so viel. Und dem habe ich dann tatsächlich seine eigene Handynummer gegeben. Habe mir bei Kongstar einfach so eine Prepaid-Handynummer geklickt. Dann habe ich dem seine eigene E-Mail-Adresse gegeben. Dazu brauchte ich tatsächlich eine Handynummer, weil Gmail, Google hatte, wollte eine Handynummer. Wusste ich auch nicht, dass es heutzutage so krass ist mit neuer Accounterstellung. Und der schreibt jetzt über iMessage und inzwischen auch über WhatsApp, wobei WhatsApp ein bisschen schwierig ist, weil die sehr schnell Konten sperren, die neue Nummern anschreiben. Also ich muss meine KI von anderen anschreiben lassen. WhatsApp, iMessage und Slack hat der jetzt Integration. Und da habe ich verschiedene Agenten, die verschiedene Dinge machen, in verschiedenen Projekten. Und damit habe ich so lange rumgespielt, bis das ganze System mir gut genug gefallen hat, dass ich auch bei mir lokal auf meinem Mac Studio dann tatsächlich Open Claw, das ist jetzt erst keine 2 Wochen her, also es ist recht frisch noch, habe ich dann Open Claw hier eingerichtet, wo ich diese ganze, also ich hatte in iTerm nicht nur ein System, wo ich pro Projekt, also ich hatte ja ganz viele Tabs auch offen, pro Projekt hatte ich einen Tab, aber ich hatte wirklich eine iTerm-Flotte offen mit 10 verschiedenen Tabs und tatsächlich ist mein Mac auch immer wieder abgestürzt, ich musste den alle 2-3 Tage, ist also iTerm hat dann irgendwann 60, 70 GB RAM irgendwie beansprucht, ich weiß nicht, ob es an Cloud Code lag oder was auch immer, aber der war auch nicht so stabil und dann bin ich jetzt auf Open Claw geswitcht. Auf meinem Mac Studio hat er aber überhaupt keine Kommunikation, sondern ich benutze direkt die Open Claw App. Es gibt seit erst 2 Wochen auch, also genau das hat mich auch dann bewegt, umzusteigen, die Open Claw.
Ach, die haben eine App
jetzt? Die haben inzwischen eine App, die ist sogar im App Store. Ah. Du kannst dich damit über Tailscale, Tailscale ist so eine Art, kennst du? Mhm. Also auch kurz zur Erklärung.
Local VPN.
Genau.
Diese zu deinem, wo du bei deinem Heimnetzwerk rauskommst.
Genau, du kannst quasi.
Das habe ich, mein Home Assistant hängt da dran.
Ja. Genau, und darüber kann ich quasi auf sichere Weise auch von meinem Handy auf alle meine Agenten zugreifen, die jetzt auf meinem Mac laufen. Und da habe ich gar keine externe Kommunikation, einfach aus Sicherheitsgründen. Ich habe auch da bei der Einrichtung, natürlich hat mich Claude da angeleitet, aber der hat alles so eingestellt, dass alles sicher ist. Eigentlich auch schon auf meinem M1 Mini, da habe ich auch sehr viel deaktiviert. Zum Beispiel Plugins komplett deaktiviert, also Third-Party-Plugins kommen mir gar nicht unter. Wenn ich wirklich was brauche, dann würde ich den Third-Party-Plugin einfach lesen lassen und es selber nachbauen lassen zur Not.
Ja.
Zu deiner Frage, welches Modell ich benutze. Ich habe inzwischen 4 Max 20 Abos bei Anthropic. und ein Codex, auch 200 Euro Abo. Also Codex, wie heißt das?
Also Pro. Du bist jetzt beim Tausender im
Monat. Ich bin jetzt mit Tausender im Monat. Ich bezahle jetzt einen Assistenten sozusagen, der Vollzeit bei mir eingestellt ist, alles Mögliche zu machen.
Ja.
Und es reicht mir gerade so. Also ich muss immer noch ein paar Projekte pausieren immer, damit es reicht. In der Woche mit den Wochenlimits da durchzukommen. Aber so komme ich gerade über die Runden sozusagen und habe etliche Dinge am Laufen. Und auf meinem M1 Mini, das ist das Neueste, was ich auch seit einer Woche erst mache, ich habe einen KI-Agenten entwickelt. Ich nenne den Frankie. Also das ist auf meiner M1 habe ich tatsächlich, also alle, die One Piece geguckt haben, das sind die Strohhut-Piraten auf meinem M1 Mini. Und auf meinem Mac läuft die Whitebeard-Piratenbande. Auf jeden Fall, Frankie ist der Schiffsbauer in der Strohhut-Piratenbande. Und der ist zuständig, Apps zu entwickeln. Den habe ich beigebracht quasi, wie man Apps entwickelt und wie man mit Leuten kommuniziert, die selbst keine App-Entwickler sind. Und dem habe ich dann quasi erst meiner Frau gegeben, schon vor 5-6 Wochen. Die entwickelt jetzt ihre eigene App. Dann habe ich jetzt meiner Schwester, meinem Cousin, meiner Tante, meinem Schwager. Ach,
deswegen brauchst du 5
Genau. Kinder,
weil da jetzt nicht nur du, sondern noch mehrere andere Leute.
Ja, okay, ehrlich gesagt, die verwenden das tatsächlich fast gar nicht. Also 95-96% der Nutzung meiner Tokens geht komplett auf mich zurück. Deswegen lade ich auch immer noch weiter Leute ein, weil die, ich weiß nicht, also die haben wahrscheinlich einfach nicht die Zeit oder nicht die Ideen oder nicht das Verständnis noch, wie man da eigentlich machen kann. Deswegen entwickeln die nur so, also die chatten so ab und zu und geben da so, ja, komm, ich gebe. Und ich habe da quasi diesen Testflight-Feedback-Loop für alle eingerichtet und alle wissen genau, die können bei Testflight ihre App runterladen, Screenshot machen, immer wenn ihnen irgendwas in ihrer App nicht gefällt und dann da Feedback geben und dann wird es halt in Task, also OpenClaw hat inzwischen ein sogenanntes Workboard, das ist auch eingebaut, das ist kein Plugin oder so, das war bis vor 3 Wochen erst noch ein Plugin, jetzt ist es fest drin. Und jeder Agent erstellt quasi sich Tasks, die dann verschiedene Zustände haben. Und ich habe mir da einen Agenten gebaut. Das ist der, also der heißt Morgans. Das ist auch in One Piece. Das ist einfach der Nachrichtenreporter. Der schickt die Nachrichten. Also der sammelt quasi in der ganzen Welt, was passiert in der ganzen Welt. Das ist quasi eine Redaktion. Und den habe ich quasi erstellt. Der verfolgt quasi nur, was mit den Tasks passiert im Taskboard. Der weiß genau, okay, diese Task ist jetzt in diesen Zustand gewechselt, der ist jetzt fertig, der ist jetzt noch zu tun. Der weiß dadurch einerseits, wer eigentlich noch was zu tun hätte, und aber gerade pausiert, aber nichts macht und kann den quasi anstoßen. Da habe ich sogar inzwischen ein Skript für, also da muss nicht mal mehr die KI ran, sondern es macht ein Skript voll autonom. Aber was ganz wichtig ist für Morgans, ist, ich habe mir drei Labels definiert. Einmal ein Label für Fragen, die an mich gehen müssen, weil irgendjemand irgendwas klären muss, weil irgendwas entschieden werden muss. Das ist ein Label, das ist Jihad-Frage. Jihad-Question sozusagen. Das zweite ist, wenn die mir etwas präsentieren wollen, also wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte gerne eine Visualisierung von diesem, von, keine Ahnung, oder zum Beispiel, ich möchte vier verschiedene Designs haben für diesen Screen oder so, dann muss es ja mir präsentiert werden, weil ich habe explizit danach gefragt. Das ist dann Jihad-Report. Und das dritte ist, wenn die blockiert sind, also wenn sie irgendwas nicht machen können, weil sie zum Beispiel einen API-Key brauchen oder weil sie selbst gar nicht wissen, wie etwas gemeint war, weil irgendwas ambiguous ist oder so. Das ist das dritte Label, das ist dann Jihad, ich weiß gerade nicht mal, wie das heißt, aber diese drei Labels haben sie noch. Und die vergeben ihren Tasks quasi eine dieser Labels, wenn sie mich brauchen. Und morgens überwacht diese Labels. Und ich gucke quasi nur noch bei morgens rein und entblockiere die quasi immer wieder. Und das ist jetzt das Hauptding, was ich mache. Und das Zweite, was ich mache, ist die Apps in Testflight testen und Feedback geben. Und das sind meine zwei Haupt-Feedback-Channels aktuell, mit denen ich meine
KI. Ich sehe es schon, ich nutze es immer noch viel zu basic. Aber nutzt du da deinen Claude-Subscription-Plan mit? Oder?
Ja, ja.
Weil das haben sie ja eigentlich unterbunden.
Das haben sie wieder zurückgedreht. Also sie wollten das erst gar nicht. Dann haben sie irgendwas gemacht, dass nur noch ein Teil davon genutzt werden konnte oder so. Aber jetzt, wo ich es nutze, also ich weiß auch nicht genau, wie es läuft, aber der benutzt einfach Claude CLI, meine ganz normale Subscription, und auch bei Codex. Das ist irgendwie gerade kein Problem mehr.
Okay, weil dann könnte ich ja jetzt nämlich auch mein Olama 20 Euro abdrehen und einfach meinen 200-Euro-Plan machen, weil ich habe jetzt mal den 90-Euro-Plan eine Zeit lang gehabt, wenn ich jetzt so ein Projekt mit meiner NFC.cool-App und so ein paar andere kleine Sachen mache, hat das vollkommen ausgereicht. Und dann war jetzt auch nochmal irgendwie mit dem ganzen Fable-Ding, wo sie erst gesagt haben, oh nee, Fable ist jetzt doch nicht mehr da für dich und so weiter. Dann haben sie gesagt, hast du Doppelt Usage. Da war der 90-Euro-Plan richtig dicke.
Ja.
Aber jetzt bin ich dann doch schon zwei, dreimal wieder in die Wochenlimits reingelaufen, weil ich gedacht habe, jetzt will ich dann doch noch weitermachen. Aber ey, ganz ehrlich, also fünf Pläne, also mir ist es, man braucht irgendwie, so ganz alleine läuft es ja dann doch nicht, weil wie gesagt, du musst ja dann immer mal irgendwie Dinge entblocken und du willst ja auch nicht, dass es in eine komplett falsche Richtung geht.
Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass das OpenClaw noch sehr buggy ist, also sehr vieles hat immer wieder nicht funktioniert und dieses ganze automatisch alles laufen lassen. Es gab etliche Probleme und ich habe auch schon 7, 8, 9 Issues gemeldet. Der Peter hat tatsächlich schon zwei davon selber gefixt. Also der freut sich auch eher, wenn man Issues meldet mit Details, anstatt versuchen, einen Pull-Request zu stellen. Wobei ich einen Pull-Request auch für eine Kleinigkeit in der iOS-App gestellt habe, weil in der iOS-App fühle ich mich ein bisschen mehr confident. Da kann ich ein bisschen mehr sicher sein, dass die Änderung quasi auch wirklich funktioniert. Während OpenClaw läuft ja mit TypeScript oder so. Da wollte ich jetzt keinen Pull-Request stellen. Und der wurde auch gemerged, also in der nächsten OpenClaw-Version ist tatsächlich ein kleiner Beitrag von mir auch mit dabei. Und ich glaube, da wird auch mehr kommen, weil da ist noch so viel, was immer wieder nicht funktioniert. Zum Beispiel aktueller Bug, den ich gerade jetzt vor meinen Augen habe, ist, wenn eine Antwort kommt in dieser OpenClaw-Umgebung, also man kann im Browser quasi, da gibt es einen Webchat, heißt es, so eine Art Dashboard, wo man jeden Agenten sehen, mit jedem Agenten chatten kann. Und überwachen kann, was die machen. Und da werden oft deren Antworten einfach zweimal präsentiert. Also ich stelle eine Frage, der gibt mir eine Antwort, das ist dann vielleicht 15 Zeilen lang und dann kommt die Antwort darunter einfach nochmal. Also solche Fehler gibt es ganz, ganz viele.
Und
manche von denen waren auch ein bisschen schlimmer. Aber daran wird gearbeitet und da ich nicht der einzige User bin, bin ich da sehr optimistisch, dass die mit der Zeit immer weniger werden.
Ja, die haben auch regelmäßig Updates. Also ich update auch immer wieder und ich habe einen Freelancer noch, der bei mir Android macht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mein Freelancer, der kostet natürlich mehr als einen AI-Plan, aber dem kann ich halt auch einfach, der hat seinen eigenen Cloud-Plan, den nutzt er. Und der kann halt selbstständig arbeiten mit AI und den muss ich nicht ständig irgendwie, den muss ich zwar auch immer mal wieder in den Arsch treten oder in die richtige Richtung bringen, aber grundsätzlich ist es doch ein bisschen autonomer für mich, dass ich da sagen kann, okay, du machst Android und das ist das, was ich haben will und mach das bitte.
Ja.
Wie du zum Ziel kommst, ja, also
ich habe auch noch keine,
das hilft
ich
schon.
Habe auch noch keine produktive Android-App. Also die Android-App, die oder die Android-Apps, die ich jetzt entwickle, da sind zwei, drei Stück auch im die ich entwickelt habe, die sind alle unwichtig. Also unwichtige Android-Apps gerne, ja. Aber wenn es wichtig wird, ich habe zum Beispiel ein größeres Projekt auch mit anderen Kollegen quasi oder mit anderen Indies zusammen, das ich entwickle, da will ich die Android-App gar nicht so verantworten, weil das wäre einfach zu viel, was ich dann irgendwie machen müsste. Und wenn man eine App wirklich gut machen will, ein Produkt gut machen will, muss man immer noch erstens sehr viel Zeit investieren für den Review und alles anschauen und vorher planen. Und also ich finde immer noch auch den Code anschauen. Also also in dem Projekt gucke ich auch den Code noch an, die API, die ich da definiert habe und so weiter. Weil, also wenn man alles der KI überlässt, muss man der KI dann auch die Überarbeitung überlassen und weiß dann nicht, wo die Maintenance quasi, also wie viel Maintenance man da am Ende braucht. Während wenn man so die ganze Zeit drüber guckt und so mehr im Wissen ist auch darüber, was gerade wo entwickelt wird und warum, dann hat man ein besseres Gefühl, also ich zumindest habe dann ein besseres Gefühl dafür, wie viel die Maintenance langfristig sein wird. Und ich finde das bei einem größeren und wichtigen Projekt, also wenn es jetzt für mich so eine App wäre wie bei dir, nfc.cool, würde ich auch auf jeden Fall entweder selber drüber gucken oder jemanden einstellen, der quasi Überblick hat.
Ja, ja. Ja.
Kommt immer auf das Produkt an und auf den Use Case.
Ja, also mein OpenClaw, also was ich an meinem OpenClaw jetzt auch immer wieder sehe, ich lass den ja so immer so ein bisschen Market Research machen. Also, dass er sich hier, guck dir Konkurrenten an, hier guck dir an, was in ASO, AB-Testing, sonst irgendwas, was andere machen. Er zeigt mir, hey, guck mal, da ist das gekommen. Hier vom NFC-Forum, das ist neu in NFC. Oder, also der hat mich schon auf viele, viele Dinge einfach, ich scroll nur durch mein Telegram und guck mal, was er mir so schreibt. Und dann sehe ich so, oh, also da ist viel Quatsch dabei und er wiederholt sich auch und er schreibt mir das wieder und aber dann irgendwann kommt so, hier, guck mal, da gibt's das noch. Hast du das schon geguckt? Und ich bin so, oh, krass. Und dann gleich drauf losgearbeitet. Zum Beispiel, was einen interessanten Test, den ich gemacht habe, ist, was ein Trend ist bei ein paar Apps, ist eine Reverse Trial. Also, dass du sagst, machst dem User keine Subscription oder wenn er die Subscription wegklickt oder die Paywall am ersten Mal wegklickt, dann sagst du, oh ja, hier, gerade hier, guck mal, du hast jetzt 3 Tage gratis. Ohne irgendwas. Dass du dem User einfach mal hier sozusagen einen Habit bauen lässt. Dass du sagst, oh, das ist eine App und dann kannst du die ein paar Tage ausprobieren. Oder 7 Tage. Und ja, dass du dann halt nach 3 Tagen oder nach den 7 Tagen einfach die Subscription wegnimmst und sagst, jetzt musst du zahlen. Hat bei mir leider nicht geklappt. Funktioniert bei manchen Apps vielleicht, wo du mehr so, weiß ich nicht, Fitness oder sonst irgendwas. Aber es war ein Test wert, das einfach mal auszuprobieren.
Ja, ich meine, bei Marketing und bei Growth, es geht sehr viel über Probieren. Probieren geht über Studieren einfach.
Genau, und da bin ich jetzt auch gerade an Price Anchoring, was ja viele machen, ist hier irgendwie Jahressubscription plus Weekly Subscription, die einfach nur als Price Anchor da hängt und sagt, hier, guck mal, die App kostet, oh, also mit dem Weekly Plan kostet die 300 im Jahr, aber der Yearly Plan kostet nur 30 Euro, dann ist das halt so ein No-Brainer und Leute sind halt dann, weißt du, es ist halt Psychologie, die irgendwie funktioniert. Auch wenn ich es nicht mag, auch wenn ich meine App nicht für 7 Euro die Woche raushauen will, ich probiere es jetzt mal aus und guck mal, ich lasse gerade auf dem US-Markt laufen, einen Test mit einem Paywall, die von anderen Entwicklern oder von anderen Indie-Devs als das ist die Paywall, die du ausprobieren musst. Und die habe ich halt einfach mal gebaut und geguckt. Und also solche Dinge, den Research muss ich nicht selber machen, sondern er haut mir immer wieder Dinge rein, wo ich dann sage, oh, das nimmt meine Aufmerksamkeit und dann gucke ich da rein und denke mir, shit, das muss ich ausprobieren. Und dann lasse ich ihn auch einen gleichen Plan machen. Und er, wie gesagt, er hat Zugriff auf meine Git-Repos und kann halt auch einen Pull-Request machen und mit ihm kann ich halt kurz chatten. Ja. Und Aber ja, ich kenne das auch mit den doppelten Nachrichten, die du sagst. Und da sind mir irgendwelche Statusmeldungen von, oh, hier, dieser Cronjob hat das und das gemacht. Ja, ich will lesen, ja, lass die Statusmeldung. Ist okay, schreib mir, wenn es failed.
Ja, also, wenn ich es richtig verstehe, benutzt du OpenClaw nur über die Telegram-Schnittstelle? Also, du guckst gar nicht direkt irgendwie was, also, hast du überhaupt mehrere Agenten in deinem OpenClaw?
Ich habe viele Cronjobs, mhm, und den Heartbeat nutze ich, mhm, und ich habe halt das Webinterface auf dem M4 Mini und er hängt in Discord und in Telegram drin und er hat verschiedene Channels in meinem Telegram, also du kannst da so ein Chat-Interface bauen, wo er dann, weiß ich nicht, der eine ist das Projekt, das andere ist das Projekt und dann, ja, schreibe ich halt, wenn ich für die App was machen will, schreibe ich in dem Chat und für der andere da oder für Growth in dem Channel und
okay.
Ja, er hat verschiedene Cronjobs, aber da muss ich auch nochmal wieder. Aber
du hast quasi einen Agenten, also du hast eine Personality, quasi, wenn ich es richtig verstehe.
Genau.
Ah, okay. Ja, ich habe ja meine Flotte umgezogen, deswegen wollte ich von Anfang an mehrere haben und es geht bei OpenClaw auch.
Aber das muss ich mir jetzt auch nochmal angucken. Genau. Dann. Also ich sehe schon, du bist da schon wieder viel tiefer eingestiegen als ich.
Also ich bin ja umgestiegen. Ich wollte ja das, was ich schon hatte, in OpenClaw umziehen und ich habe, also ich beziehungsweise meine Anforderung war nie, das in OpenClaw umzuziehen, sondern die Recherche, die ich mir auch wiederum Claude gegeben hatte zum Recherchieren, ist, hey, gibt's da was, was jemand schon gemacht hat, was diese jene Anforderung erfüllt? Und das Ergebnis war halt, also kam auch andere Sachen raus, aber ich möchte mich auch nicht auf etwas verlassen, was nicht irgendwie schon bekannt ist, wo ich auch sicher sein kann, dass es weiterentwickelt wird. Und bei OpenClaw kenne ich ja den Peter schon persönlich inzwischen und der macht ja, der hat ja eine,
ich habe den auch persönlich kennengelernt.
Genau, der macht ja auch eine Foundation und der ist, obwohl er einen Vollzeitjob oder einen Job angenommen hat, hat er trotzdem das noch fortgesetzt. Deswegen sind die Zeichen stehen auch so auf jeden Fall gut, dass das längerfristig auch entwickelt wird. Und deswegen habe ich mich dann am Ende auf OpenClaw festgelegt. Insbesondere auch, weil ich alles, was mir da noch fehlt, kann ich ja selber dazu bauen. Und dann hat mir halt Claude das alles recherchiert und rausgefunden, dass man halt Agenten anlegen kann und dass meine Kommandeure, die ich ja schon hatte, da einfach dann Agenten sind und so weiter.
Okay, dann muss ich mal. Hast du einen Blogpost dazu?
Nee. Ich habe auch, im Moment bin ich voll fokussiert auf Produktentwicklung, weil ich muss mal was raushauen, was auch mal mir Geld wieder einbringt. Deswegen lasse ich gerade alles, was Open Source groß angeht, was Blogposts angeht und so weiter. Mache ich gerne, sobald irgendwie Produkte von mir rausgehauen sind, aber im Moment habe ich einfach gar keine Zeit dafür.
Aber hast du dir auch schon dein Business Brain angelegt, sozusagen, dass du deinem OpenClaw, also ich meine, du hast ja schon die Agenten und sonst irgendwas, aber dass du auch mal sagst, hier, das ist das Business und so sieht's aus. Ich meine, du machst viele, viele Sachen und ich sehe es auch, mein OpenClaw kommt mit Dingen durcheinander von, das ist hier und, aber guck mal, in dem Projekt habe ich gesehen, dann muss ich ihm auch wieder sagen, ey, das hat miteinander nichts zu tun.
Dafür brauchst du Agenten. Genau, dafür brauchst du Agenten. Die haben ihre eigene Personalität, die haben ihre eigene Memory, die haben die Träume, also ich habe auch dieses Träumen eingeschaltet, die träumen alle getrennt voneinander. Also es ist wie, als hättest du mehrere Open Claws in einem Computer dann laufen. Also empfehle ich auf jeden Fall, wenn du verschiedene Themen hast. Und zu deiner Frage aber nein, also ich bin da ganz schlecht drin und das ist auch der Grund, warum ich als Indie noch nicht sehr erfolgreich war, ist, weil ich eben mit diesen Business-Sachen nicht wirklich was zu tun haben will. Aber du hast vollkommen recht, ich brauche auf jeden Fall einen komplett, also eigenen Agenten, der nur für sozusagen die langfristige Business-Planung und so ein zuständiges und Überblick hat, was eigentlich wo liegt und was am meisten Sinn macht. Aber was ich in einem meiner Projekte, also das, was jetzt gerade bei mir als nächstes ansteht an Release, ist meine Immersive Tokyo App, die fast fertig ist, die auch wirklich cool geworden ist. Also macht echt für mich, also ich war in Tokio so oft und es macht mir trotzdem Spaß, in die App reinzugehen und einfach in Tokio quasi rumzulaufen, weil ich einfach da gerne bin sozusagen. Und ich glaube, die wird cool und da will ich jetzt.
Hast du da schon irgendwelche Screen Recordings, die du mal sharen kannst?
Ich kann da gerne was mit dir teilen, also ich schicke dir im Nachgang auch, wir haben auch für die Japan-Tournee, habe ich auch eine Webseite aufgesetzt für alle Tournee-Interessenten, die dann einfach nur die Route sehen können. Das hat dann keine Informationen, die halt in der App drin sind. Kann ich dir auch nachher mal schicken.
Da wär auch schön, wenn Claude hört uns ja hier zu. Wenn du das Transkript liest, dann schickst du dem Jihad einen Reminder mit allen Dingen, die wir gesagt haben hier, die du mir schicken sollst.
Richtig, genau. Ja. Auf jeden Fall was wollte ich gerade sagen? Jetzt bin ich raus, sorry. Was hatte ich gerade gesagt?
Ja. Auch die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht.
Achso, nee, okay. Ich habe vergessen, was ich gerade erzählt habe.
Ja, wir waren bei OpenClaw. Also, Ja, es ist auf jeden Fall spannend, was in der AI-Welt passiert. Und es ist, ja, wir werden sehen, wo es uns alle hinführt. Mal gucken.
Auf jeden Fall, meine gesamte Familie schreibt jetzt eine App. Und die benutzen halt meine Skills. Und ich gucke, also es gibt zwei Dinge, die dann bei mir landen. Einmal muss ich natürlich die Bundle-ID anlegen und auch die App im App Store anlegen. Das kann, es geht mit Tooling geht es gar nicht. Also selbst wenn ich.
Ja, doch, du kannst einfach den ersten Bild, der geschippt wird, wird die. Du kannst einfach an App Store connecten, ein Bild schicken und der legt die App dafür an.
Echt?
Ja.
Okay.
Was,
wusste ich nicht, muss ich probieren.
In Xcode kannst du den ersten Archive machen und kannst das Archive
einfach hochschicken
zu App Store Connect schicken und er legt dir die App mit dem Bundle-ID
an. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich das dann verbessern kann. Auf jeden Fall im Moment, also das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann wird mir die App-Idee quasi vorgestellt und ich kann dann auch was dazu sagen, weil manchmal sind die Ideen so, okay, das braucht jetzt einen Server und das wird jetzt teuer oder das geht technisch eigentlich gar nicht, das braucht man gar nicht zu probieren, sowas in der Art kann ich dann als Feedback geben. Also einmal landet es dann bei mir, ansonsten entwickeln die völlig autonom weiter. Genau, und ich bin gespannt, ob da vielleicht was rauskommt. Ich meine, du kannst ja nie wissen, manchmal kommen die Ideen, die wirklich erfolgreich sind, von Leuten, die jetzt gar nicht so technisch unterwegs sind, sondern wirklich einfach quasi selber ein Problem haben. Und ich sehe das einfach nicht. Aber genau, der eine Punkt, bei dem ich war, ich muss mir auf jeden Fall, genau, stimmt, meine Immersive Tokyo App, über die hatte ich gerade gesprochen. Da bin ich jetzt dabei, den Release vorzubereiten und da habe ich auch, du hast ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, oder du hast mir per iMessage geschickt, dass der Paul Hudson jetzt ein Tool namens Kickstart hat. Ich glaube, das heißt kickstart.tools oder so, also da können wir den Link auch reinmachen. Das ist quasi eine Map-App, die dich ein bisschen anleitet durch so, was du alles machen musst, was eben nicht Coding ist, sondern also, wen du anschreiben musst, wie du Marketing machen musst und so weiter für einen erfolgreichen App-Launch. Und tatsächlich habe ich gedacht, ich probiere das mal, weil es kann ja nicht schaden. Ich habe das ja bisher nie richtig gemacht. Vielleicht mache ich es dann besser. Und da habe ich unter anderem auf seiner Kickstart-Webseite einen Blogpost gesehen zum Thema quasi, wie man eigentlich einen Launch vorbereitet, wie lange ein Launch braucht und so weiter. Und der Artikel, den können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, der sagt quasi, du musst 45 Tage vorher schon anfangen mit deinem Launch. Du musst quasi verschiedene Dinge vorbereiten, verschiedene Leute anschreiben, zum Beispiel auch den App Store Marketing musst du anschreiben und so weiter. Und das will ich jetzt tatsächlich als eigenen Agenten haben, der einfach das mit der Zeit immer besser macht, dass ich quasi meine App Launches gut machen kann. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, wie du sagst, einen zu haben, der generell im Business auch weiterentwickelt.
Ja, also das würde ich auch gerne noch automatisieren, weil das ist alles so. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du gerade auch mit diesem ganzen irgendwelche Journalisten anschreiben, dass die auch zugemüllt werden mit lauter AI-Kram. Und je weniger das nach AI aussieht und mehr nach echten Menschen, umso eher wirst du da auch wahrgenommen. Und auch, ich meine, der App Store wird ja voll, eigentlich wirklich regelrecht zugeschissen mit Apps und auch mit Nominierungen im App Store und sonst irgendwas. Also, ja, also irgendwie muss halt dann doch irgendwie noch so der menschliche Einfluss drin sein, der zeigt, ja, das ist nicht reiner AI-Slop, weil ich meine, wir sind, für uns ist das so, es gibt eine richtig Hardcore-Anti-AI-Fraktion da draußen und die sind alles, was wo irgendwie AI draufsteht, sagen die, nee, will ich nicht nutzen.
Ja, fair enough, ich meine, es gibt immer konservative Leute, aber also nur um das klarzustellen, also ich will diesen Agenten, der mir das macht, der soll mich anleiten. Der soll mir sagen, hey, du musst jetzt hier mal einen App Store Dings anschreiben. Und der soll mich überzeugen und überreden, das wirklich auch zu machen. Weil ich weiß irgendwie, dass ich es machen muss. Aber man muss es halt zum richtigen Zeitpunkt auch machen. Man muss sich auch hinsetzen. Und ich werde es dann auch mit Sicherheit mit so viel KI-Assistenz machen, wie geht. Aber am Ende bin ich immer das Steering übernimmt mir, also der sagt quasi, in welche Richtung es geht, der auch inhaltlich zum Beispiel, was präsentiere ich denn von meiner App eigentlich, also von meiner Immersive Tokyo App und was kommt eigentlich in meine Screenshots rein? Also was ist eigentlich der Grund, warum ich es entwickelt habe? Was ist der Use Case, den ich da habe? Und das kommt immer noch von mir und ob wie das dann am Ende formuliert ist, ob das dann diese einen Wörter oder die anderen Wörter verwendet, das lege ich am Ende zwar auch noch fest, aber das lasse ich von der KI gerne immer generieren. Und wenn es mir nicht gefällt, steere ich auch den wiederum. Insofern, da ist schon sehr viel von mir drin. Und der Aspekt mit KI, der da quasi mitläuft, ist quasi eher, als hätte ich jemanden eingestellt, Deswegen betrachte ich es auch wirklich als, als hätte ich eine Assistentin oder eine Assistentin eingestellt, die einfach für mich bestimmte Arbeiten übernimmt, aber mir das dann vorstellen muss und ich am Ende alles irgendwie abnicken muss. Und den lasse ich nur dann autonom Sachen machen, wenn es für mich intern ist und völlig irrelevant ist quasi, wie es am Ende ankommt. Insofern, also ich verstehe den Aspekt, dass man irgendwie gegen KIs, ich kenne auch Leute, die quasi direkt betroffen sind oder also gerade zum Beispiel Fotografen oder sowas, die, also ich meine, Bilder generieren, das hat schon richtig krass geworden, muss man schon sagen. Es gibt schon verschiedene Dinge, die du einfach gar nicht mehr brauchst. Zum Beispiel, ich brauche, also man kann immer noch Leute für ein App-Icon, für ein richtig professionelles, schönes, durchdachtes App-Icon in Auftrag geben, aber die meisten Indie-Leute brauchen das nicht mehr. Du kannst einfach ein App-Icon generieren und dir ganz viele Ideen geben lassen. Und da kommen echt gute Sachen teilweise bei raus. Das brauche ich zum Beispiel persönlich nicht mehr. Und ich kann verstehen, wenn die Leute...
Ich hab auch jetzt schon Claude gesagt, ey, mach mir mal für die neue App hier, ich will ein neues .icon-Format haben, generier dir mal ein SVG, mach das mal, mach mir das Icon-Format und mach's auf. So, bumm, zack, neues App-Icon. Sieht schon ganz gut aus.
Ja,
es ist schon witzig.
Also manche Dinge verstehe ich, dass da Leute sagen so, ja, toll, jetzt ist es nicht mehr von, also da steckt keine richtige Arbeit mehr dahinter. Also das ist dann in Anführungszeichen Slop. Aber ich finde, es gibt Slop und es gibt AI-Work, was nicht wirklich Slop ist, wo jemand einfach noch mit drüber geguckt hat oder das Steering gut gemacht hat oder was auch immer. Teilweise ist auch die KI schon wirklich so gut, dass ein Mensch es gar nicht besser machen könnte bei manchen Aufgaben. Und da verstehe ich dann auch nicht, warum man von Slop dann überhaupt noch spricht, weil das ist kein Slop, das ist ja wirklich gut. Aber ich verstehe auch den Punkt mit Slop. Es gibt viele Slop-Bereiche und es kommt halt immer drauf an.
Ja, also ich habe es ja auch mit meinem Newsletter und mit meinem Blogpost, den ich mache. Ich habe das früher einfach nicht gemacht, weil es einfach irgendwie mir, also ich weiß, dass es wichtig ist, aber mir irgendwie nie gelegen ist, da irgendwie, keine Ahnung, 1000 bis 2000 Zeichen irgendwie reinzuhacken und zu erzählen, was ich eigentlich gemacht habe. Und jetzt kann ich es halt einfach mit meinem Newsletter und mit meinem Blogpost-Skill, den ich jetzt schon wirklich gut angepasst habe, gesagt habe, pass auf, das ist mein Schreibstil, so will ich es haben, die und die Informationen, und das habe ich jetzt auch jetzt gestern oder heute, nee, gestern habe ich mir zwei neue Blogposts rausgebracht. Einer ist, mein NFC.cool kann jetzt auch Reisepässe lesen, was richtig spannend ist eigentlich. Du kannst dein Telefon an deinen Reisepass halten und er zeigt dir dein Bild und alle möglichen Daten. Und was ich auch noch geschrieben habe, ist über und auch komplett mit AI gebaut habe, ist, weil ich sehe, wie gesagt, wenn ich sehe, um zurückzugehen zu Konkurrenz, Konkurrenz wird besser und ich will aber eigentlich die beste NFC-App da draußen sein. Und NFC-Tools, mein größten Competitor, der, so wie ich sehe, er nutzt keine AI. Sonst wäre diese App viel, viel weiter und viel, viel schneller. Und ich jetzt einfach Dinge baue, die er nicht baut. Und jetzt, weil was relativ richtig spannend gerade ist, ich weiß nicht, ob du, ich habe hier eine unscheinbare weiße Karte rumliegen, wo ist der jetzt? Macht auch, also diese weiße Karte, hier ist sie, da ist sie. So, guck, das ist eine unscheinbare weiße Karte, aber das ist so ungefähr der neumodischste NFC-Tag, den du dir vorstellen kannst. Und zwar kannst du damit Dinge fälschungssicher machen. Und das ist, was zum Beispiel ein Prada oder ein Louis Vuitton in ihre Handtaschen packt und mit einnäht. Weil eine Handtasche, du weißt ja, in vielen, vielen Ländern, auch in der Türkei, glaube ich, hat ja viel an auch Zeug gefaked. Und die machen schon wirklich gute Handtaschen und die sehen original aus. Und dann werden die halt weiterverkauft, und aber ein Louis Vuitton kann sicherstellen, das ist nicht fakebar, und die haben diese Dinger da eingenäht. Und dieser Tag nennt sich NTAG 424 DNA. Und der hat AES Encryption innen drin, also der hat einen Key, den du setzen kannst, hat AES Encryption drin, und der macht dir sozusagen eine fälschungssichere URL. Also er nimmt den Private Key, der da drin ist, der kann auch nicht extrahiert werden. Der hat einen Tag Tamper Loop sogar drin. Das heißt, wenn du versuchen würdest, physisch den Tag zu öffnen, würde hier so ein kleines Wire brechen und würde dem in den Chip geben, so, hey, ich bin invalidated. Ich funktioniere zwar noch, aber ich wurde geöffnet. Und das ist einer der spannendsten Chips da draußen, die gerade, wie gesagt, in diesem Counterfeit und fälschungssicheren Zeug machen. Genau, da habe ich auch einen Blogpost drüber geschrieben. Und diesen Blogpost, natürlich habe ich mit AI geschrieben und natürlich mehrmals gelesen und verbessert und habe gesagt, das mag ich nicht und dies und das. Und jetzt habe ich einen guten Blogpost, der auch dank jetzt mit Sidekit wahrscheinlich heute oder morgen noch indiziert wird und dann halt auch auf Google landet. Und ich sehe auch jetzt schon über Google, also mein SEO-Trend ist stark, stark aufwärtsgehend. Und ich möchte halt all diese Keywords belegen und halt aber auch nicht nur belegen, sondern auch wirklich Lösungen dafür finden, weil es gibt Windows-Apps von NXP, diesem Hersteller dieser Tags, die sind grottenhässlich. NXP weiß nicht, wie man Apps baut. Die sind einfach user-unfriendly. Und ich habe halt einfach coole Sachen eingebaut. Du kannst es am Telefon machen, du kannst die Keys, weißt du, du kannst dir diesen IIS Encryption Key, der ist 30 Hexbytes groß, kannst du dir einfach, oh, ich kann mir eine Passphrase generieren und daraus generiere ich dir einen Key draus und dann wird in der Keychain gespeichert. Und also super spannende Tags habe ich jetzt auch gebaut. Jetzt gibt es auch als Blogpost. Und auch noch ein kleines Update, weil der G hat mir schon so signalisiert, wir haben nur heute nicht unendlich Zeit. Wir haben heute nur kurz. Kleines Update auch zu mir. Meine NFC.cool Business-Karten-App gibt es jetzt auch auf Android. Einigermaßen gut gepolished mit meinem Freelancer. Und die ist seit heute veröffentlicht.
Juhu.
Das ist auch fast eine Woche in Review verbracht bei Google. Also da ist auch viel los anscheinend bei denen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Genau.
Aber ich meine,
wie konntest du
extrem viele neue Apps, die mit KI erstellt wurden, du setzt selber KI ein, um das Review zu machen. Ja, gehe ich mal von aus.
Genau. Ja. Naja, aber auch noch zurückzukommen zu meinem Newsletter und Blogpost-Skill. Mir ist es eine große Hilfe und es wären Dinge, die ich nie gemacht habe. Und ja, ich habe noch das Glück, dass meine App-Store-Position da ist und das ist auch das, was Geld reinbringt. Aber ich, wie gesagt, es gibt genug Leute, die versuchen, mir den Thron streitig zu machen. Und den kann ich einfach nur halten, indem jeder beim Öffnen der App sieht, das ist einfach besser als Produkt X von irgendwem anders.
Hm.
Und das ist das Ziel dabei. Und ja, genau. Und dann werde ich ja vielleicht auch irgendwann mal gesehen, weil ich bin NFC-Forum-Member, da hat mich mein OpenClaw übrigens auch gebracht, so, hey, warum bist du da eigentlich nicht drin?
Hm.
Jetzt bin ich NFC-Forum-Member mit Apple, Nike und sonst irgendwas, mit allen möglichen, die irgendwie NFC machen, bin ich da auch drin.
Krass.
Meine Webseite wird vom NFC-Forum gelinkt, was meiner Seite nochmal mehr Authority gibt.
Klar, ja.
Also im Authority ist wichtig für Google, dass du, weil du kriegst halt nochmal einen Backlink auf deine Website. Ich bin jetzt NFC-Forum-Member. Und auch mein OpenClaw hat mich darauf hingewiesen, by the way, das NFC-Forum-Meeting ist in Lisbon, jetzt im Oktober, wo das Ticket zwar mehr als 1.000 kostet, und ich weiß nicht, ob es das wert ist für mich, aber trotzdem klingt spannend. Und ich habe meine App dafür eingereicht, bei denen es gibt NFC Awards. Also die suchen sich halt immer irgendwas raus, was irgendwie cool und sonst irgendwas im NFC-Bereich ist. Und also ich habe denen mal meine App eingereicht. Und
eine coole NFC?
Meine App ist...
Es gibt nur eine coole NFC.
Meine App ist technisch viel besser als NFC-Tools.
Ja.
Und NFC-Tools ist nur beständig, weil er so lange da ist und weil die App quasi gratis ist. Aber ich kann viel, viel mehr.
Dafür ist deine App auf jeden Fall cooler. Insofern ein Award hätte es.
Ja, also
im Bereich NFC, finde ich, hat deine App auf jeden Fall einen Award verdient. Ich meine, viel mehr kann man da nicht machen.
Ja, genau. Gut, ja, haben jetzt 1:40. Das reicht ja jetzt auch. Das ist auch eine gute Zeit. Nicht zu lange, ach, wir haben eigentlich gar nicht gesagt, Jan ist heute nicht dabei, dem ging es nicht so gut, wir hatten es eigentlich mit ihm geplant, hatten wir am Anfang gar nicht gesagt.
Ja, der braucht einfach ein bisschen Urlaub, mehr ist es, glaube ich.
Genau, der braucht ein bisschen Urlaub und wir wünschen ihm noch gute Besserung.
Ja. Hast du noch einen Tipp der Woche oder sowas?
Das ist schon vorhin Tipp der Woche,
also ich kann da mal dazwischen jetzt einfach einhaken, ich empfehle jetzt einfach mal OpenClaw mal eine Chance zu geben. Und OpenClaw hatte ja am Anfang, also gerade so im Februar, kam ja der große OpenClaw-Hype. Und da war das so, hey, du kannst damit deinen Telegram connecten und so weiter. Aber ich würde empfehlen, OpenClaw ganz anders einzusetzen und einzurichten. Und das, da kann euch eben Claude oder welchen Agent ihr auch immer benutzt, helfen. Und zwar einfach nur für euch lokal, damit ihr eben lokal sowas laufen lassen könnt, was dauerhaft von euch auch erreichbar ist. Und ich empfehle da eben auch Tailscale als Service. Das kann man komplett kostenlos nutzen. In dieser Kombination könnt ihr tatsächlich einiges machen, ohne diese Sicherheitsprobleme. Und wie gesagt, sagt einfach eurem Agenten, dass er für euch OpenClaw auf die sicherste Weise einrichten soll. Der leitet euch dann da durch, der liest sich die Dokumentation durch. OpenClaw hat da inzwischen sehr viel Dokumentation. Und ich glaube, da gibt's, wenn man es richtig einrichtet, eigentlich gar kein Sicherheitsproblem. Ich habe es, wie gesagt, auf meinem produktiven Mac habe ich es laufen.
Ich schließe mich da an. Ich werde es weiterhin auf meinem iMac, nicht iMac, Mac Mini laufen lassen. Aber ich werde da definitiv auch nochmal dran gehen und mir das angucken, wie du das aufgesetzt hast, weil es klingt spannend.
Den Mac Mini.
Es kann immer besser sein.
Den Mac Mini Weg habe ich ja auch. Das ist, wenn ich nach außen Kommunikation eröffne, dann finde ich es besser, es ist getrennt, es hat seine eigene Umgebung, er hat keinen Zugriff auf meine, keine Ahnung, GitHub, also ich habe ja ein GH-Tool installiert, der kann auf mein GitHub zugreifen und so weiter, mein SSH-Key liegt auf meinem Rechner, all sowas ist ja unsicher, da muss man schon vorsichtig mit sein und deswegen, da darf auf jeden Fall keine Verbindung von außen dann rein, also das ist eine andere Sache, dann auf jeden Fall einen getrennten Rechner, aber deswegen habe ich ja zwei verschiedene OpenClaws am Laufen.
Aber ich sehe es auch immer wieder, der Classifier von Claude sagt immer so, oh nee, SSH darf ich nicht angucken.
Ja, zu Recht, das ist gefährlich. Ja.
Ja. Nee, das haben sie schon gut gemacht. Also dann,
du meinst den,
dann kann nicht mehr so viel
passieren. Du meinst den Automodus von Claude.
Ja, ja, der sagt dann immer, er will irgendein SSH-Command machen. Nee.
Ja.
Hier, und dann sagt er dir hier, mach mal Exclamation Mark das und das und dann machst du es selber und dann
genau.
Kann er es.
Und sowas kann auch eben, wenn man so ein System einrichtet mit Tasks, wo sich, wo man sich ein Label definiert, wann sich quasi OpenClaw bei einem melden soll. Beziehungsweise dann, ich gehe immer rein, wenn ich Zeit habe und sage dann diesem einen speziellen Agenten eben, gibt's irgendwas, also es wirkt wörtlich, ist der Skill so definiert, ich sage, hey, bin da, was geht oder sowas. Mehr sage ich dem nicht und der weiß schon, okay, jetzt muss er gucken, ob irgendwas für mich da ist zum Präsentieren.
Okay, gut, dann lass uns heute das App-Store-Tagebuch zuklappen. Es war mir eine Freude. Kommt auf Fluxer, schreibt mit uns, Link ist in den Shownotes. Und
sagt,
dann sagen wir ciao, ne?
Ja, und sagt uns auch unbedingt, was ihr von den Sachen, die wir heute besprochen haben, haltet. Wir sind auf eure Meinung gespannt.
Okay, gut.
Ciao.
App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico, Chiat und Holger. Schickt uns Feedback an feedback@appstore-tagebuch.de oder hinterlasst einen Kommentar auf appstore-tagebuch.de. Über eine Bewertung im iTunes-Podcast-Verzeichnis oder auf anderen Plattformen würden wir uns sehr freuen.